Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Jahnke.
Ja, herzlich willkommen zurück zur wundersamen Fahrradwelt. Danke für eure ganzen Nachrichten und es tut mir leid, ich habe es nicht geschafft, schon in die Produktion von Bonus-Episoden zu gehen. Das werde ich aber ab jetzt tun. So ist zumindest der Plan. Mal schauen, ob ihr Mitte März schon die nächste Episode bekommt. Auf der einen Seite ist es alles einfacher, weil ich jetzt digital aufzeichnen werde, weil alles andere ja auch gar nicht erlaubt wäre und auch nicht sinnvoll. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch im Homeoffice und zusammen mit zwei Kindern mache ich auch noch Homeschooling. Das ist auch eine ganz neue Herausforderung, das hier zu Hause zu haben. Ich will mich nicht beschweren. Ich finde es ganz gut, hier Menschen um mich zu haben und Familie ist dann natürlich toll. Aber es birgt auch so einige Herausforderungen und die mussten wir jetzt auch erstmal irgendwie alle managen und uns da so ein bisschen eingrooven. Ich hoffe, dass es euch allen auch gut geht, dass ihr irgendwie für euch einen Weg findet, mit der ganzen Situation umzugehen. Es ist nicht leicht und ich denke auch, die Welt wird sich verändern durch diese Krise. Jetzt liegt es halt daran, was man draus macht und wie man zusammenhält und wer einem da zur Seite steht in diesen Zeiten. Ich bin da positiv, muss aber auch sagen, ich hatte auch so meine Tiefs schon und das ist ja auch völlig normal. Dieser Podcast wurde vor circa 3 Wochen aufgenommen, da war ich in Berlin und habe mich mit Magnus Hedder getroffen. Magnus macht den YouTube-Channel Roadbike Party und ist zudem noch ein ganz guter Fahrradfreund von mir, mit dem ich schon lange mal quatschen wollte. Magnus war gerade aus Marokko wiedergekommen vom Atlas Mountain Race, zusätzlich noch im Umzugsstress, aber er hat sich die Zeit genommen, sich mit mir hinzusetzen und mir ein bisschen was von seinen Erlebnissen und Erfahrungen zu erzählen. Gesponsert wird auch diese Episode wieder von Rose Bikes. Ich habe das Glück, mittlerweile das Rose Reveal gefahren zu sein. Das steht jetzt zwar bei mir mittlerweile wieder auf der Rolle, aber ja, ich habe es geschafft, ganze 200 Kilometer draußen noch zu fahren. Dann habe ich für mich entschieden, erstmal drin zu fahren. Das muss jeder natürlich für sich individuell entscheiden, aber für mich passte das besser. Ich habe mir eine Rolle bestellt und das Reveal ist jetzt schön auf der Rolle und ja, wartet darauf, wieder mal ausgeführt zu werden. Das Reveal ist das neue Marathonbike von Rose und ja, ich finde es super. Also leicht, steif, trotzdem komfortabel. Es gibt eine neue Sattelstütze, die ist so dreieckig, erstmal so ein bisschen ungewohnt, aber ja, hinten an der Sattelstütze ist quasi so ein, ist der Rahmen im Grunde offen. Da ist dann so eine Plastikkappe drauf, so dass die Sattelstütze halt einen relativ langen Weg hat zum Flexen. So, das ist so der Hintergedanke, dass dadurch eben noch zusätzlicher Komfort entsteht. Was ich auch gut finde, es ist sehr aufgeräumt. Rose hat vorne einen neuen Spacer entwickelt, der 2 Löcher hat und in denen dann direkt die Bremskabel oder was ihr auch noch für Kabel habt von der Diatur oder von eurer Schaltung reingehen. Somit hat man vorne halt kaum noch Kabel. Also im Grunde nur noch 2 Kabel bei mir, die eben von unterm Lenkerband runter dann rein in die Spacer gehen. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann langfristig verhält. Aktuell finde ich es super schön aufgeräumt, hat man vorne viel Platz für eine Tasche noch dran. Und ja, wenn ich damit mal mehr als 200 Kilometer draußen gefahren bin, gibt es auch noch einen ausführlichen Bericht auf Instagram. Ja, und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Episode. Denkt dran, die habe ich vor 3 Wochen schon aufgenommen. Ich gehe zu dem Zeitpunkt noch davon aus, dass ich in Kolumbien bin und dort die Tour de France fahre, die leider abgesagt werden musste und vielleicht ja verschoben wird. Ich hoffe es sehr. Da warte ich noch auf die Infos und ja, supportet alles, was ihr könnt, wenn ihr die Möglichkeiten habt. Gerade die Rennen- und Eventveranstalter, die leiden natürlich gerade besonders unter der Situation. Aber auch andere, guckt, wen ihr so als Nachbarn habt. Ne? Also jetzt ist es, glaub ich, gerade besonders wichtig, einfach auch sich gegenseitig irgendwie zu unterstützen und zu schauen, wie es dem anderen so geht. Gut, jetzt höre ich aber wirklich auf, wünsche euch viel Spaß und freue mich wie immer über euer Feedback, wenn ihr mir einen Kommentar auf Apple Podcast hinterlasst oder einfach den Podcast weiterempfehlt. Moin Magnus, hallo. Du bist zurück aus Marokko und wir sitzen hier und ich darf den exklusiven Podcast mit dir aufnehmen.
So kann man es sagen. Ja, ich bin jetzt eine knappe Woche wieder zurück, wieder angekommen und gewöhne mich so ein bisschen an das kalte Wetter wieder in Berlin.
Hast du dich auch schon wieder an die Menschen um dich gewöhnt?
Ja, das ist immer noch schwierig, wenn man irgendwie ein paar Tage allein im Nichts war und man auch mal seine Ruhe hatte, jetzt wieder an den Trubel der Großstadt. Das hast du ja in Marokko nirgendwo. Es ist hektisch, aber nicht so hektisch wie in Berlin.
Ja, und ich habe gesehen, ich habe einen deiner letzten Posts nochmal gelesen. Du warst mal 2 Tage einfach allein in der Wüste ohne Menschen. Wie geht denn das?
Ich habe irgendwie es geschafft, irgendwie mich immer so ein bisschen zu verfahren, würde ich es jetzt nicht nennen, aber doch so durch die Orte zu fahren, dass ich halt doch gerade nur eingekauft habe und dann hast du einen Local, der mal nicht mit dir spricht und ich nicht mit ihm sprechen kann, weil ich kein Französisch spreche. Und dann hast du halt 2 Tage keine Interaktion mit irgendeinem Menschen und wenn du dann halt so Passagen hast, wo du 100 Kilometer durch irgendwelche Flussbette fährst und immer wieder ein Fahrrad tragen musst, 2 Tage lang wirst du halt so ein bisschen, na, depressiv würde ich nicht sagen, aber man sehnt sich sehr nach menschlichem Kontakt auf einmal.
Ja, okay, also Locals gab es schon, du hast schon mal einen Mensch gesehen.
Genau, so ist es nicht.
Aber versucht irgendwie gebrochen einzukaufen, also in gebrochenem Französisch.
Ja.
Mit Händen und Füßen, genau, aber genau, konntest dich mit niemandem unterhalten.
Ja, also man konnte halt, sage ich mal, diese Erlebnisse, die man gerade hat, die man halt doch irgendjemand mal jetzt ins Gesicht quatschen möchte, die bin ich nicht losgeworden. Und das staute sich dann auf und wurde immer so ein bisschen schlimmer und ich habe halt einen hohen Mitteilungsdrang und irgendwann war es so, es muss mal jemand kommen. Und dann bin ich morgens aufgewacht und da kamen diese beiden US-Mädels auf einmal an mir vorbeigefahren. Die haben sich ja auch gefreut, so endlich Menschen. Und ja. Da waren wir dann beide sehr angetan und wir alle drei so, oh, endlich ist hier mal jemand. Und haben mir auch Mühe gegeben, den schnell hinterherfahren zu können. Das war dann, hat mich wieder ein bisschen gepusht.
Ja, irre, ne? Wie einen das motivieren kann.
Total.
Weil das wäre nämlich auch schon, wir erklären auch gleich, um welches Rennen es geht, aber ganz direkt die Nachfrage, Cellphone-Coverage, also normalerweise so im Transkontinental weiß ich, dass wir unheimlich gepusht worden sind, weil wir einfach diese Nachrichten irgendwie auf Instagram bekommen haben, fahrt weiter, irgendwie gibt alles von Menschen echt aus der ganzen Welt, die haben uns über die sozialen Medien angefeuert, das war unglaublich. Das war ja bei euch gar nicht der Fall, weil ihr hattet ja gar keinen Empfang.
Also es ging, ich war schon mal vor ein paar Jahren in Marokko und du kriegst da sehr günstig, sehr gutes Internet fürs Handy. Und ich hatte halt beide Handys aufgeladen mit, ich glaube, 10 Gigabyte, also genug. Ich habe sie aber beide am Start ausgemacht, weil ich eigentlich keinen Bock drauf hatte.
Ah, okay.
Und immer mal wieder an und dann stehst du halt irgendwo in einem Tal, wo nichts ist. Und das war ganz nett und immer wenn ich mal Empfang hatte, ist mein Handy halt förmlich explodiert. Bei Instagram, bei WhatsApp und Co. kriegst du halt Nachrichten, aber es war so, ich schreibe jetzt halt irgendwie Mama, Papa und Freundin, dass alles okay ist und der Tochter und dann habe ich es auch wieder ausgemacht. Also ich war ganz froh, auch mal so eine Social-Media-Diät zu haben für die Zeit. Ich glaube, im schlimmsten Notfall telefonieren konnte man, glaube ich, immer so vom
okay.
Netz, aber das 4G irgendwo in der Wüste ging nicht.
Alles klar, genau. Also so Sachen hochladen oder so wäre jetzt Bilder hochladen.
Wenn ich es gewollt hätte, über ein paar Stunden wäre das bestimmt gegangen, aber ich hatte einfach kein Interesse dran. Es war so Shutdown für
ja.
die Zeit.
Ja, ist ja auch mal ganz gesund.
Ja, auf jeden
Fall. Ja, schön. Also es geht ums Atlas Mountain Race. Das hat dieses Jahr zum ersten Mal stattgefunden, ist sozusagen die kleine Schwester vom Silk Road Mountain Race und hat deswegen, glaube ich, auch viele angesprochen, also viele dachten, da können wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen, das ist so ein bisschen vielleicht ein besseres Einstiegsrennen als Silk Road Mountain Race. Ich habe auch kurz überlegt mitzufahren und habe dann aber gemerkt, mir war das in der Vorbereitung dann doch zu aufwendig, weil ich doch gesehen habe, wie krass es war und ich glaube, das war es auch. Ne? Magst du das einfach mal kurz beschreiben für alle, die jetzt, also stell dir vor, hört jetzt jemand zu, der weiß überhaupt nichts vom Atlas Mountain Race.
Und aber wenn man, da ist so die Frage, kennt man das Silk Road, man kann sich im Endeffekt vorstellen, man fährt halt durch teilweise alpine Regionen mit dem Fahrrad. Es war angesagt, dass es Schnee geben wird zum Teil, so war es auch an kleinen Passagen. Im Endeffekt ist es so eine Art Radwandern über knapp 1200 Kilometer ohne Support mit, ich glaube, 4 Checkpoints waren es. Es war wild, also es ist wirklich so eine Mischung aus Mountainbike und Wandern, auf was man sich da eingelassen hat, was mir und vielen anderen, glaube ich, einfach nicht klar war, wie extrem das ist, weil, wie du schon sagtest, es geht so als die kleine Schwester vom Silk Road, ist dann aber doch schon sehr extrem. Also ich glaube, das ist schon mit dem Silk Road zu vergleichen, nicht von den Wetterbedingungen, die einen da so erwarten, aber so von der mentalen Anstrengung, körperlichen, ist das, glaube ich, schon sehr nah daran, würde ich sagen.
Was war denn die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung war wirklich Wasser. Also ich war schon mal da und dachte, du findest eigentlich immer einen Ort, wo du dir was holen kannst. Aber es gab dann doch einen Moment, wo ich, glaube ich, 80 Kilometer ohne Wasser gefahren bin und hatte noch irgendwie so bummelig 200 Milliliter. Und das war dann so, das ist der absolute Notfall. Und es gab eine Wasserstelle oder eine Verpflegungsstelle, die eingezeichnet war. Die war nicht vorhanden. Da war halt einfach kein Wasser im Fluss. Und dann waren es halt 80 Kilometer ohne Wasser und irgendwann merkt man, wie man so ein bisschen dröge im Kopf wird und das war dann doch schon ganz schön doll und ich war dann ganz froh, irgendwann einfach aus einem Bach was zu trinken und da war es mir dann auch egal. Ich fülle jetzt alle Flaschen auf, wenn ich krank werde, werde ich krank. Ist nicht passiert, aber ich glaube, das war groß auf Risiko gespielt, weil es eigentlich davon abgeraten worden ist, das zu machen.
Also du hast Wasser aus dem Bach genommen oder aus einem Fluss?
Genau.
Hast du das noch gefiltert?
Nein. Ich habe überlegt, mir einen Wasserfilter vorher zu kaufen, aber festgestellt, ein guter Wasserfilter ist unbezahlbar. Und ich hatte so ein paar Wassertabletten bei, habe die aber nie benutzt. So, weil ich mir dachte, irgendwo auf 1000 Metern irgendein Fluss, also was soll da drin sein? Und damit bin ich, glaube ich, ganz gut gefahren.
Ja, ich hatte ja neulich auch Jonas Deichmann interviewt und der sagt auch, also es kann gut gehen.
Oder halt nicht.
Man geht halt manchmal einfach das Risiko ein. Ich sag noch mal ganz kurz grob was zu den Eckdaten. Wenn ich mir jetzt irgendwas falsch aufgeschrieben habe, dann verbesserst du mich bitte.
Mach also,
Länge war 1140.
So bummelig, ja. Genau. Plus minus 10 Kilometer. Der Track wurde noch mal ein bisschen abgeändert, 2 Tage vorher, um gewisse gefährliche Passagen doch auszunehmen.
Ja. Dann habe ich mir aufgeschrieben 20.000 Höhenmeter. Also es ging wirklich permanent eigentlich hoch oder runter. Und jetzt hört sich das jetzt für, na, ich meine, in diesem Podcast fahren ja andere, wie Jonas neulich auch, der fährt ja noch ein bisschen weiter, 18.000 Kilometer am Stück. Mhm. Und wir sind 4.000 Kilometer gefahren beim Transcontinental. So. Nun muss man aber dazu sagen, das war eben auch nicht einfach irgendein Gravel, sondern es war teilweise wirklich so Geröll.
Ja.
Ne? Also es waren teilweise, wenn man die Bilder gesehen hat, waren das nicht mal mehr Wege, die ihr da gefahren seid. Nee, und du sagtest es ja schon, Schiebepassagen, was würdest du sagen, so im Verhältnis, wie viel hast du geschoben?
Auch aufgrund technischer Probleme, also ich habe bestimmt so 30% der Strecke, die ich geschafft habe, geschoben. Gerade bei den Bergaufpassagen, wenn du da halt loses Geröll hast, das kannst du auch nicht mehr mit einem Mountainbike fahren. Egal wie groß deine Skills sind, da mussten alle tragen. Und gerade Tag 1, ich glaube, es waren auf 10 Kilometer, knapp 1000 Höhenmeter. Ich habe am Fuß von diesem Anstieg geschlafen und wollte halt nicht nachts drüber, weil es hieß, sobald es runtergeht, das ist für niemanden mehr fahrbar und so war es auch. Du hast halt kopfgroße Steine da liegen und ich habe, glaube ich, 6 Stunden den Berg runtergebraucht. Und es hat ewig gedauert, bin gerade noch so im Zeitlimit bei Checkpoint 1 angekommen und ich habe von niemandem gehört, dass es fahrbar war und da waren einige Passagen. Du guckst immer so 100 Meter voraus und denkst dir, super, das kann ich gleich wieder fahren, das geht. Und dann realisierst du, dass es wird nicht besser, so egal wie weit du kommst.
Ja, total spannend, weil ich habe ja irgendwie Dot-Watching gemacht oder also nicht jetzt offiziell, sondern ich habe euch alle beobachtet und man hat wirklich gesehen, es gab ja diesen ersten krassen Anstieg. Mhm. Wie hieß der Pass?
Das weißt kann ich dir auch gar nicht sagen, aber der erste war
der hat ja, genau, das war auch eigentlich der extremste im ganzen Rennen und da hat sich das Feld eben auch schon aufgesplittet in die so sah es auf jeden Fall aus, da locker flockig noch rüber sind und eben noch im Hellen oder dann eben noch irgendwie in der Verfassung. Ich meine, Sofian ist das Ding ja durchgefahren.
Ja,
der ne? Also genau, und dann eben der zweite Teil des Feldes so wie du das gemacht hast, die einfach gesagt haben, sie machen unten oder beim Anstieg, während des Anstiegs Pause und fahren dann halt am nächsten Tag weiter.
Ja.
So, und dann hattest du im Grunde schon getrennt, ne? Das ist irgendwie die Spitze und dann kam irgendwie das Mittelfeld, was dann irgendwie auch schon aufgesplittet
war. Das hat sich wirklich genau an diesem Anstieg wirklich getrennt. Also du hast es auch, ich habe es danach auch bei Map Progress gesehen, du hast halt gesehen, das ist der Punkt, wie es auch gesagt wurde, oder dass die ganze Zeit von der Orga so, ich sag mal, unterm Tisch kommuniziert wurde. Da entscheidet sich halt, wer durchkommt und wer nicht. Und ich glaube, es waren noch 10, 15 hinter mir, die waren halt nicht mehr in der Lage, Checkpoint 1 zu erreichen. Im Zeitlimit waren dann raus. Und ich glaube, das hat wirklich so das Feld getrennt. Also ich glaube, es sind so 30, 40 am ersten Tag überhaupt rübergekommen. Alles, was danach war, ist halt in der Nacht da irgendwie runter. Und das wollte ich nicht machen. Also ich habe am Tag halt gesehen, wie gefährlich es ist. Das wäre bei Nacht auf jeden Fall schiefgegangen.
So, ja.
Egal mit wie viel Licht. Ich war eigentlich lichttechnisch gut ausgerüstet, aber war eine kluge Entscheidung, das nicht zu tun.
Dann kommen wir mal ganz kurz auf dein Rennen auch zurück. So, du hattest ja leider ein paar Probleme gleich am Anfang mit der DI2.
Ja.
Bist ab Kilometer 50 Single Speed gefahren.
Genau. Leider bin ich ab Kilometer 50, wie gesagt, Single Speed gefahren. Da hat sich irgendein Kabel lose gewackelt, was ich wahrscheinlich nicht richtig installiert habe. Anwenderfehler, ich weiß es nicht. Und dann ging sie immer mal wieder, dann mal wieder nicht. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, ich lasse es jetzt und fahre Single Speed und bin dann ja im Endeffekt von den 5 Tagen 4 Single Speed gefahren und dann war irgendwann einfach Schluss.
So. Ja.
Gerade bei den Anstiegen, oft war es so, du weißt, hier schieben eh alle anderen, das ist schon okay, aber an der flachen Ebene hast du dann halt doch so dieses, das wurmt dich. Du willst fahren und kommst halt nicht vom Fleck, weil der Gang entweder zu schwer ist oder zu leicht und dann sitzt du da und bist halt nur noch frustriert und denkst dir, ja, ich will doch nur Fahrrad fahren, mehr will ich doch gar nicht.
Ich habe das gestern, wir waren, also dieser, wenn dieser Podcast rauskommt, ist es schon ein paar Wochen her, aber gestern hatten wir ein Screening von dem Transcontinental-Film, da habe ich das auch erzählt, dass du dieses Problem hattest mit der DI2 und die, sag ich doch, DI2 elektrisch, ne? Gibt es da so ein paar Kandidaten, die einfach partout drauf verzichten. Ich meine, ich liebe meine DI2.
Ich und meine ich, auch so.
Ja, und mein neues Rad wird auch wieder eine DI2 haben. Damals beim Transcontinental haben wir uns auch bewusst dagegen entschieden. Ne? So, und ich glaube, es ist halt, wenn alles funktioniert, super. Ich glaube, bei Gravel und Geröll muss man eben noch mal genauer hingucken und noch mal mehr entscheiden.
Ich glaube, du musst dann auch bewusst dich dafür entscheiden, wenn du schon sagtest, mache ich das oder mache ich das nicht? Was nehme ich an Ersatzteilen mit? Im Endeffekt würde ich heute die ganze Kabellage, die da so im Rahmen liegt, einmal als Ersatz mitnehmen. Und wenn sich da was lose wackelt, kann man es vielleicht noch mal reparieren, aber das ist halt schon frustrierend. Ich bin super viele DI2-Räder auf der Straße gefahren, lange nie Probleme gehabt und war immer so, das ist so die Traumgruppe. Und dann passiert ja sowas, das ist halt schon so ein bisschen frustrierend. So, aber es ging ja dann doch noch ein paar Tage, bis dann Schluss war.
Dann würde ich auch gleich auf dein Setup zu sprechen kommen. Also einmal kann ich hier ja mal kurz schon mal erwähnen, du machst ja einen YouTube-Kanal, Roadbike Party, den machst du seit ungefähr 2, 2,5 Jahren. Bespielst du den auch regelmäßig und es macht auch echt Spaß, deine Videos zu gucken, weil du eben eigentlich im Grunde immer die Kamera dabei hast und so ein bisschen dokumentierst, was du so machst. Das ist so ganz angenehm, ne? Du, ne? Sieht dich dann zwar von außen irgendwie, wie du dir die Kamera ins Gesicht hältst. Also wenn ich jetzt neben dir fahren würde, würde ich denken, was macht der da? Aber es ist halt total schön, dann eben auch von dir diesen Bericht dann auch zu haben im Nachhinein. Ne? Also mir macht es echt Spaß, die Videos zu gucken. Und du hast auch, falls es jemand interessiert, dein Setup da besprochen, dass also Formen, Atlas Mountain Race, irgendwie gezeigt, was du irgendwie für Taschen am Rad hast, welches Rad du fährst, worauf du achtest und so weiter, was du, zum Beispiel, wie du deine Elektrik lädst und so weiter, also kann ich empfehlen, ne? Guckt euch das an, ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes und jetzt wäre meine Frage, warst du mit dem Setup denn so zufrieden? Denn die große Frage ist ja immer bei diesen Rennen jetzt, wie viel ist das noch Gravel? Also, ne, und wann sind wir im Hardtail-Bereich? Ja. Und vielleicht gibt es da auch gar keine richtige Antwort drauf, aber was ist so dein Eindruck?
Das war das völlig falsche Setup, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Ja. Das ist kein Gravelbike-Rennen, definitiv, also für mich zumindest nicht. Es ist halt wirklich Hardtail, Mountainbike, Single Trails, die einen da erwarten und teilweise halt noch schlimmer, wo ich sagen würde, ein Full Suspension Mountainbike wäre hier jetzt ideal. War das völlig falsches Setup. Taschen, alles super, es hat genauso funktioniert, wie ich wollte. Auch die gerade Technikladen, das hat auch besser funktioniert, als ich dachte. Ich konnte meine Powerbank immer geladen lassen und das war genauso. Ich hatte noch eins als Backup mit, das war gar nicht nötig. Aber das Fahrrad war einfach nicht das, was für dieses Rennen geeignet ist. Also ein tolles Fahrrad für damit, ich sag mal, Berlin-Brandenburg so ein bisschen durch den Wald zu schredden und vielleicht auch mal ein bisschen mehr, aber nicht für so ein Rennen. Und einer hat einen ganz schönen Satz gesagt, ich habe noch nie gehört bei so Events, ich hätte gern ein Gravelrad, aber ich höre halt ständig, ich hätte gern ein Mountainbike. Und so ging es mir dann auch. Und ich habe eigentlich jeden Abend in meinem Schlafsack gelegen und mir gedacht, ja, was baue ich denn für nächstes Jahr? Und hab schon so grob so überlegt, es wird ein Mountainbike, Carbon oder was auch immer, aber definitiv was ganz anderes.
Ja, was hat dir denn am meisten gefehlt? Eher die Reifenbreite oder eher die Federung?
Die Federung. Also okay. Das hast du halt, ich habe das ganz doll gemerkt, als mich die beiden Mädels aufgegabelt haben, da am dritten Tag. Die habe ich halt in den Anstiegen immer holen können und war halt immer vor den beiden oben, weil mein Setup halt deutlich leichter war als das von den beiden Mädels. Aber runter, die meinten selber, sie haben keine Abfahrtskills, ich auch überhaupt nicht. Es gibt einen Unterschied, ob du damit 40 runterrasen kannst und das alles wegfederst oder ob du wie ich damit 10 runterfährst und das Gefühl hast, dir fliegen gleich die Taschen vom Fahrrad, weil es sich so durchschubst. Und auf den Tag, wenn du überlegst, Abfahrt in einer Stunde machen oder Abfahrt in einer Viertelstunde, das ist auf den Tag, sind das wahnsinnige Kilometerzahlen, die du halt einfach im Vorteil bist. Und gerade Handgelenke, ich hatte irgendwann taube Finger. Das ist okay, damit komme ich klar. Sattel war okay, ich hatte keine Po-Probleme, aber Hände war wirklich am Limit irgendwann, weil du halt, der Lenker ist zu schmal und ich habe schon einen 46er. Mhm. Das war zu schmal.
Alles klar, ja. Und ist ja auch letztendlich auch so ein Sicherheitsaspekt. Ne? Ja. Ich meine, so ein Mountainbike, ne, Hardtail oder, ich meine, Full Suspension ist einfach schwer. Ich weiß nicht, ob sich das für so ein Rennen... So,
würde ich nicht machen, wäre zu viel Kram. Also ja. Ich würde auch beim nächsten Mal deutlich weniger mitnehmen, aber Fully ist übertrieben. Ich glaube, ein gutes Hardtail-Mountainbike, so ein Canyon-Einsteiger-Ding ist total okay.
Ja.
So, man muss da nicht eskalieren und irgendwie mit 10.000 Euro unterm Hintern rumfahren.
Ja. Ja, Rose, einer ist auch in Rose gefahren. Das ist ja. Rose Thrill.
Wie heißt er denn? Thomas? Heißt er Thomas?
Thorsten Frank,
genau. Genau, der kam noch, ich glaube, als einer der letzten im Zeitlimit an und ich habe schon beim Start sein Fahrrad ganz beliebt irgendwann so, er hatte mir Bilder gezeigt, weil es kam, glaube ich, auch erst einen Tag vom Start an. Also, wenn ich das recht verstanden hatte, er hat ein paar Tage auf sein Fahrrad gewartet im Hotel und war schon sehr panisch.
Ja.
Und als ich es dann im Ziel sah, dachte ich mir, das ist eigentlich das Fahrrad, mit dem ich fahren wollen würde. Es ist leicht, Full Suspension, hatte noch so einen Zeitfahraufsatz drauf. Das war, glaube ich, das Beste, was man sich hätte suchen können.
Ja, Thorsten hat mir übrigens versprochen, ne? Der wird auch nochmal in den Podcast kommen. So oft, wie ich ihn erwähne, muss er das auch.
Auf jeden Fall.
Der wird nämlich auswerten, das ist ja auch so ein Daten-Nerd. Und der rechnet jetzt quasi die Trittfrequenz raus aus seinen Daten, so dass er ganz genau sagen kann, wie viel er geschoben hat.
Okay. Das ist clever.
Also da wird es noch eine Auswertung geben und die besprechen wir dann zusammen.
Da bin ich mal gespannt, wie viel da wirklich geschoben wurde bei einem Rennrad, bei jemandem, der so fit ist wie er. Also.
Ja, wollte ich gerade sagen, weil wie du sagst, der ist da durchgekommen, der ist genau knapp im oder um das Zeitlimit
bummelig
herum.
So um die Zeit.
Also ich weiß nicht, ob er noch drin war. Ich glaube, er war knapp
nicht ganz
drüber,
sicher.
Aber der war also nicht viel auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall angekommen. Krasse Leistung, also Grüße, ne, an dich, Thorsten. Und da wird's noch, der wertet halt auch die ganzen Daten vom Transcontinental Race und so. Wir sind ja jetzt die gleiche Edition gefahren, 2018, und haben uns da auch unterwegs ab und zu mal getroffen. Und genau, Thorsten hat ein bisschen länger gebraucht, weil er sein ganzes Essen immer zwischendurch noch fotografiert hat. Und da gibt's auch Auswertungen zu. Also wer sich für Zahlen und Fakten interessiert, der sollte mal bei ihm auf dem Blog vorbeischauen. Genau, aber ist spannend, ne? So was das Equipment angeht, weil viele Rennen haben ja jetzt so das Label Gravel. Mhm. Klingt halt gut, zieht an, weil wenn sie darüber schreiben Mountainbike-Rennen, dann völlig absurd, ne? Ja. Aber spricht es irgendwie bestimmte Leute anscheinend nicht mehr an, so. Aber im Grunde geht da ja ganz viel Richtung Hardtail, ja. Ne?
Also so. Ich glaube, bei vielen Events kann man, ist man mit beiden Rädern, sage ich mal, gleich auf, aber bei sowas oder bei dem Silk Road macht ein Gravelrad keinen Sinn. Also für mich zumindest nicht, wenn es um Komfort geht und man halt auch einfach, zumindest ich nicht, die besten Skills hat irgendwie im Gelände, dann lieber irgendwas, was Federn ein bisschen was abnimmt, als dass man sich da irgendwie, wenn man meint, ich kann da jetzt schnell runterfahren, in der Kurve mal geradeaus fährt, wenn man es nicht kann.
Wen es interessiert, die ganzen Räder sind ja auch fotografiert worden oder man konnte sie irgendwie einreichen. Ja. Es gibt auf bikepacking.com.
Genau, gibt es eine Galerie, glaube ich.
Die Galerie, von, ne?
Über 100 Rädern.
Ja, super schön, sich das anzugucken und steht dann auch, deins ist ja auch da. Ne?
Genau, es müsste auch drin sein. Ich hoffe, ich habe es im Zeitlimit geschafft, es einzureichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sollte, glaube ich, drin sein.
Ja, dann stehen da so ein paar Infos auch zu den Fahrern.
Genau, Kilo und was das Rad wiegt und pipapo.
Ja, dann, das wäre jetzt so meine nächste Frage, wie viele Frauen waren denn eigentlich dabei?
7, soweit ich weiß.
Ja.
Ein Team, das waren die, auf die ich auch in der Wüste getroffen bin. Ansonsten waren es alles Einzelstarterinnen, soweit ich weiß. Und ich weiß nicht, wie viele zu Ende gefahren sind. Ich glaube, die Hälfte davon.
3 auf jeden Fall. Ich weiß, das Team weiß ich nicht, ob das angekommen ist.
Die haben abgekürzt, das weiß ich. Wir haben uns nochmal irgendwo in Tasnack getroffen und die waren auch, wir fahren jetzt Straße, weil sie wollten unbedingt zur Party kommen, wie wir alle. Das war ja unser Ziel. Vor allem auch da nach Sidi Rabat ans Wasser zu kommen und ganz viele sind an Straße zurückgefahren. Das habe ich ja dann auch noch versucht und die haben wir noch mit dem Auto überholt und die waren guter Dinge und sind auch irgendwie einen Tag später dann angekommen.
Ja, weil du bist insgesamt dann 600 gefahren.
Genau, 600 mit Straße auch noch, der Versuch ins Ziel zu kommen.
Ja, das ist ja auch eigentlich ganz schön, das zu wissen. Es ist so ein Loop sozusagen und eben nicht überall, aber es gibt halt schon dann die Möglichkeit, wenn man halt abbrechen muss, aus was für Gründen auch immer, dass man dann eben abkürzt und eben diese Straße da fährt und da ist man eben nicht im Nirgendwo.
Nee,
so,
dann ist
sondern
es sehr
kommt eigentlich noch irgendwie wieder weg.
Genau, also wir haben viele im Auto getroffen, als wir von Checkpoint 2 losgefahren sind, wo sie uns alle aufgegabelt haben. Wir haben 5 oder 6 Gruppen unterwegs geholt, die halt alle dieselbe Langstraße Richtung Sidi Rabat oder Agadir gefahren sind. Und das haben sich alle genau für die Strecke entschieden, weil ich glaube, auf Offroad hatte keiner mehr Lust.
Nee.
So, es hat allen gereicht.
Ja, genau. Und die Party ist halt dann auch verlockend. Das AMR, auf die Frauenthematik komme ich später nochmal zurück. Aber zu dir nochmal, das AMR war ja dein erstes Ultrarennen.
Ja.
Wobei ich weiß, dass du das Maurice Brocco gefahren bist, da gibt es übrigens auch ein Video zu. Das ist aber natürlich jetzt ein 400 Kilometer
ganz was anderes,
Rennen, Straße. Ne? Nun gut, nun geht das schon, deswegen sage ich es ja auch schon irgendwie Ultra, so, obwohl das für uns jetzt, ne, Peanuts, 400 Kilometer. Wobei, auch nur, wenn man fit ist.
Ja.
Wollte ich gerade sagen, das ist nicht Peanuts, nicht, dass irgendjemand denkt, ich sage jetzt 400 Kilometer
sind das Peanuts. So ist es
nee,
auch nicht.
Aber halt im Vergleich, es ist halt ein 24-Stunden-Rennen, das sind dann eben 2 Tage, die du unterwegs bist oder insgesamt halt Mittag bis zum nächsten Tag Mittag, also eigentlich ein Tag, aber eben nicht das, so hat nicht die Größenordnung wie das Atlas Mountain Race. Warum hast du dich dafür entschieden?
Bin ein bisschen vom Bengt angesteckt worden, wir haben uns, glaube ich, vor 2 Jahren in Mallorca bei einem Gravel-Event mal kennengelernt und dann waren wir beim Border Bash zusammen, zufälligerweise im selben Bus und er hatte mir halt schon da ganz viel erzählt von seiner Silk Road Tour und dann hat er auch abends dieses Screening gehabt und ein bisschen was erzählt beim Border Bash und das war so, das ist cool, das will ich auf jeden Fall auch machen, zumal ich irgendwie so langsam von Straße genervt bin, es macht Spaß, aber habe ich so ein bisschen über und dann dachte ich, naja, das Silk Road wäre jetzt vielleicht ein bisschen doll, dann habe ich an Tuscany Trail gedacht, das war mir auch zu doll und dann gab es, als ich in Girona war, habe ich halt gesehen, da gibt es die Anmeldung fürs Atlas Mountain Race, dachte ich, das kannst du schaffen, vielleicht und es ist nicht so weit weg und es sind nicht so extreme Kosten, wie irgendwie nach Kirgisistan zu kommen und ein Visum und pipapo, deswegen habe ich mich dafür entschieden und war, glaube ich, ein etwas zu extremer Einstieg. Im Nachhinein würde ich eher versuchen, mal eine 600er Privé-Serie zu fahren, vorher auf der Straße, bevor man sich sowas antut. Aber ich bin jedenfalls motiviert, das nächstes Jahr nochmal zu versuchen. Aber es war zu doll auf jeden Fall für den Anfang.
Zumal, das hat mich übrigens so ein bisschen abgeschreckt, man sich hier halt über den Winter vorbereiten muss. Mhm. Und da muss ich sagen, also so irgendwie jetzt bei dem Wetter draußen schlafen, so zur Vorbereitung, hatte ich einfach auch keine Lust drauf. Mhm. Und es aber nicht zu machen, war auch irgendwie keine Option. Ne? Ja. Also irgendwie musst du ja dein Setup testen und dein Equipment und eben mal ein Zelt aufschlagen oder was auch immer, dich in ein Bivi legen. Wie hast du dich denn vorbereitet?
Ich habe es eigentlich so ein bisschen auf Risiko gemacht. Ich habe mir irgendwie alles zusammengesucht, was ich noch so hatte. Ich habe so einen ganz billigen Decathlon-Schlafsack irgendwie für 20 Euro, habe mir dann ein Bivi dazu geholt und so ein Billigzelt, womit ich eigentlich immer ganz gut gefahren bin. Da haben wir das, ich glaube, am 15. und 16. Januar waren wir in Brandenburg campen und habe halt festgestellt, es ist genug ohne Zelt, auch wenn es kalt ist, ist es okay. Und dachte, wenn du mit Minusgraden klarkommst, dann kannst du auch das Zelt weglassen, du hast deine Isomatte und den Baby, dann wird das schon gehen. Und im Endeffekt würde ich sagen, ich würde sogar die Isomatte nächstes Jahr weglassen, weil sie nicht nötig war. Es war halt einfach nur Platzverschwendung und das Setup war total okay. Und so konnte ich das hier in Berlin-Brandenburg ein bisschen testen. Das Fahrrad habe ich schon länger, von daher war ich damit recht zuversichtlich, dass das alles hinhaut. Es war halt wirklich, passt das mit den Taschen, kriege ich alles auch ans Fahrrad und wie fährt sich das Fahrrad, wenn da irgendwie 20 Kilo Gepäck dran sind, plus Wasser, plus Essen und Co. Und ja, man hätte es besser testen können, vielleicht auch mal unter reellen Bedingungen, aber jetzt weiß ich, was man weglassen kann und was man auf jeden Fall vielleicht doch noch braucht.
Was würdest du denn noch weglassen?
Ich würde auf alle Fälle den Schlafsack weglassen. Ich würde keine zweite Bib mehr mitschleppen. Wechselklamotten würde ich auch komplett weglassen. Zumindest bei einem Rennen im Atlas, wo man jetzt nicht unbedingt mit Regen zu rechnen hat. Viele Sachen. Also ich glaube, ich könnte ohne Satteltasche fahren. Und das hat man bei den ersten gesehen. Die haben da wirklich eine faustgroße Lenkerrolle vorne dran und eine Rahmentasche und das war's.
Mhm. So, das macht ja auch einen Unterschied, ne? Du kommst ja auch ganz anders über Gravel. Mhm. Wir wissen ja, dass es schon mehr als Gravel war, aber du kommst ja ganz anders rüber, wenn du A, nicht so schwer bist und B, dass das Gepäck einfach wirklich zentral am Rad ist. Ne? Dann, weil hinten, das hatten wir nämlich auch beim Transcontinental, war ja auch eine Gravel-Passage. Und wenn du hinten halt so schwer bist, dann geht dir halt das Vorderrad auch hoch, wenn du hochfährst. Ne? Also je gleichmäßiger man das verteilt hat eigentlich, desto besser. Jetzt frage ich mich aber, wenn du kein Bivi und kein Schlafsack, nee, Bivi würdest du mitnehmen?
Genau, Schlafsack
und Isomatte nicht. Und wie, und das reicht, weil warm genug?
Also mir war warm genug. Ich glaube, das lag eher an dem Bivi, der irgendwie ganz gut ist. Auch so ein Mittelklasse-Ding. Schlafsack, wie gesagt, Idealtemperatur 15 Grad laut Decathlon. Ich habe aber auch nachts, ich habe die Bib ausgezogen, hatte dann irgendwie noch ein paar Beinlinge an, ein Oberteil. Und eine Unterhosen, das war völlig okay. Und es gab eine Nacht, da wurde es was kälter, da habe ich mir noch meine Daunenjacke angezogen und das war okay. Und an dem, ich glaube, ersten Abend habe ich irgendwie auf 2.500 Meter geschlafen und das war okay. Es ist natürlich nicht super komfortabel, wie ich gehe am Wochenende mit Familie irgendwo campen, aber es ist okay.
Okay, das finde ich ja spannend, weil ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie fast Pflicht, sich da irgendwie so auszustatten, dass man gut schlafen also kann. Außer man fährt wie Sofiane durch.
Genau, wenn man durchfährt, ich glaube,
dann
hatte,
sowieso nicht.
Also die Pflicht war, wir wurden ja alle kontrolliert auf unser Schlafsetup, also Fahrrad wurde kontrolliert, Licht vorne, hinten, Bremsen, den Klassiker und dachte, ich bin durch und nee, die wollen noch dein Schlafsetup sehen. Also du bist verpflichtet, eine Daunenjacke mitzuhaben, es wird da halt oben richtig kalt, da liegt halt Schnee in manchen Ecken. Und du brauchst einen Schlafsack, der bis sonst was ausgelegt ist. Und mein Glück war, dass man meinem Schlafsack nicht angesehen hat, dass er für mich geeignet ist. Aber wir wurden darauf kontrolliert und da waren die auch echt hinterher zurecht, dass du das bitte nicht machst, weil es gab wohl letztes Jahr beim Silk Road zwei Norwegerinnen, die nur im Notfall so einen Tütenschlafsack mit hatten. Und eine ist danach auch direkt ins Krankenhaus gegangen, nachdem die angekommen sind und Nelson meinte, das soll halt nicht mehr passieren. Das ist halt, schlepp so wenig mit, wie du willst, aber dein Schlafsetup für kalte Temperaturen und Notfall muss da sein, weil wenn da was passiert, dann hält er am Ende den Kopf dafür hin. Und deswegen wurde dieses Jahr so scharf drauf kontrolliert.
Das finde ich ja interessant. Das wusste ich gar nicht. Also sonst so beim Transkontinental ist natürlich irgendwie Bike und Licht. Mhm. Da achten die ganz doll drauf. Aber dann kannst du das ja gar nicht zu Hause lassen.
Nee, also die Isomatte ist keine Pflicht.
Okay,
also du hast Schlafsack. Wie viel, glaube ich? Ich glaube, es ist nur Schlafsack und eine Daunenjacke vorgeschrieben. Und mehr musst du offiziell nicht dabei haben in der Ausrüstung.
Okay.
So, und natürlich ein Helm. So, aber ansonsten gibt es kein du musst.
Ja.
So, also wenn du Lust hast, fährst du halt nur mit einem Bivi, mit einem Schlafsack und was zu trinken und Licht.
Ja.
Wenn man das denn wollte.
Okay. Und was hat dein Setup jetzt gewogen?
Ich glaube, mit Fahrrad waren es doch schon so 40 Kilo. Also ich habe auch, mein Plan war, vor Checkpoint 3 nicht mehr einkaufen zu müssen. Das heißt, ich hatte alles, die ganze Rahmentasche war voll mit Essen. Würde ich im Nachhinein, also würde ich auch nicht mehr machen, weil ich hatte mein ganzes Setup auf dem Campingkocher ausgelegt, hatte auch einen Adapter für alle möglichen Sachen bei und dann Abend 1 fällt mir auf, der Adapter passt auf nichts, was ich dabei habe und musste dann Feuer machen und habe mich dann nach und nach auch wirklich, wenn irgendwo Locals waren, den Sachen entledigt. Also ich habe die Gaskartusche einem Local in die Hand gedrückt, ich habe 2 Kilo Couscous mitgehabt, weil das schön klein war, das habe ich dann auch irgendjemandem in die Hand gedrückt, es war so, das muss ich jetzt alles loswerden. Weil es ist zu schwer und am Ende habe ich mich halt doch immer nur vom Mist ernährt. Also du hältst irgendwo an, da gibt's Kekse, dann isst du da auf Risiko irgendwie ein Omelette und ein bisschen, was es halt so gibt. Ist auch alles gut gegangen, aber das würde ich auch nicht mehr machen. Ich würde auch nicht mehr so viel Essen mitschleppen. So für Notfall irgendwas,
klar,
aber immer keine 2 Kilo Essen. Das war völlig übertrieben.
Das machen aber viele. Ja. Viele erzählen, das Bengt hat das auch erzählt, dass der auch super viel dabei hatte. Mhm. Ich glaube, der war beim Silk Road für 10 Tage oder so ausgestattet mit Essen und Layle Wilcox, die da irgendwie Zweite geworden ist, die hat irgendwie gerade mal so für die erste Nacht was dabei, fährt dann einfach bis zum Checkpoint. Klar, die kommt auch mit wenig Essen klar, muss man dazu sagen, und der macht auch das Essen an den Checkpoints nichts aus. Mhm. Ne? Die kann alles essen. Ja. So, also muss man natürlich so ein bisschen wissen, wie man selber konstituiert ist, aber genau, wer schnell sein möchte, spart da halt. Und ich meine, 2 Kilo ist halt viel, wenn du irgendwo dein Rad hochschieben musst.
Ja, aber gerade mit der ganzen Ausrüstung, da hast du halt gemerkt, wer ein leichtes Setup hatte und wer nicht. Und ich war so clever und habe mir so einen kleinen Gurt mitgenommen, dass ich mein Fahrrad schultern konnte, was an manchen Passagen ganz clever war. Und andere mussten dann ja teilweise deutlich leichteres Fahrrad da drüber schieben. Und da sind die halt nicht vorangekommen. So, das war halt der Vorteil, sich das mit einem Gurt irgendwie über die Schulter zu werfen. Aber auch das hat sich dann halt noch irgendwie eine Stunde am Hals bemerkbar gemacht, dass das vielleicht nicht ganz so klug war.
Ja.
Halt schnell, aber schmerzhaft.
Ja. Oh Mann, ey. Ja, ich bin, wie gesagt, also da auch sehr beeindruckt, das so durchzuziehen. Jetzt haben wir eben ja schon das Frauenthema angesprochen und ich würde da gern kurz drauf eingehen. So ein bisschen ein schwieriges Thema, weil es gab ja ein paar Vorfälle. Mhm. Und mein Anliegen auch mit diesem Podcast ist jetzt auch nicht irgendwie Angst zu schüren oder Frauen eben den Mut zu nehmen, da mitzufahren. Ich würde es aber trotzdem gerne ansprechen, denn eine Fahrerin hat deswegen auch abgebrochen. Ja. Es gab vielleicht noch 1, 2 andere Gründe, aber auch deswegen, weil sie eben da begrapscht worden ist und große Probleme hatte. Und die Gewinnerin, Jenny Tuff, die hat auch nochmal jetzt im Nachhinein so ein bisschen erzählt, die hat quasi versucht, am Ende, die war natürlich schneller, die war im Gegensatz zu dir auch immer quasi umringt von Leute, anderen Fahrern und war sozusagen im Feld noch so. Und da waren eben, ich meine, insgesamt waren es 180 Starterinnen und davon sind, ich meine, 130 auch haben in der Zeit offiziell gefinisht, ein paar noch danach. Also das ist eigentlich auch relativ gut, aber dann kann man sich vorstellen, dass wenn man irgendwie im Mittelfeld fährt, dass man doch auch ab und zu mal jemanden trifft, nicht so
eigentlich
wie bei
schon,
dir. Ne? Eigentlich, genau, dann gibt's eben auch nur so ein paar Stellen, wo man anhalten kann. Naja, und die hat halt geschrieben, die ist auch belästigt worden und die hat dann quasi nur noch da angehalten, wo andere Männer schon saßen, wenn sie eben angehalten hat, hat sie auch zugesehen, dass sie sich sofort in diese Männergruppe mitsetzt, also ihre Sachen kauft und sich dann aber mit denen aufhält und um eben nicht belästigt zu werden. Das finde ich krass. Und du hast eben erzählt, vielleicht auch ein kleiner Spoiler, ihr macht eine Doku über das Atlas Mountain Race, du und deine Freundin zusammen. die eben in einem Begleitfahrzeug war und das Ganze aus einer anderen Perspektive nochmal dokumentiert hat. Ich bin super gespannt, freue mich total drauf. Also ne, alle irgendwie Augen aufhalten, da gibt's auch Screenings dann, ein bisschen wird's noch dauern. Aber und die hat ja auch erzählt, dass es hart war für sie als Frau. Ja. So, einmal vielleicht irgendwie Eindrücke aus deiner Perspektive dazu?
Also als Mann ist das, glaube ich, immer etwas schwierig, da auch so das erstmal zu realisieren, weil ich sag mal, als Mann hast du diese Probleme nicht oder nicht so extrem. Ich bin mit langen Haaren auch aufgefallen, wo sie teilweise nicht mit dir reden, aber für meine Freundin Laura gab es dann doch auch Situationen, die auch immer mit eigentlich Fahrern und Fahrerinnen unterwegs war. Wenn du ein kleines blondes Mädchen bist, stehst du da halt erschreckenderweise in der Hierarchie ganz weit unten und die sind halt alle so ein bisschen touchy immer und sie konnte sich da, glaube ich, ganz gut durchsetzen, aber meinte auch, für sie wäre das nichts gewesen, was sie gefahren wäre, weil halt eben diese ein, zwei Vorfälle waren mit der Einfahrerin, habe ich auch gesprochen, wo das passiert ist und das ist dann schon so, wenn du dir überlegst, das ist halt, hier wäre das easy eine Gefängnisstrafe für Leute, die sowas machen. Das ist schon tough, das als Frau zu machen. Also das hat nochmal ganz doll gezeigt, dass es halt nicht so einfach ist, das als Frau zu tun. Das ist leider ganz, ganz traurig, weil es ist eigentlich ein super offenes Land. Die Leute sind so fröhlich und nett. Und dann, ich glaube, es waren hauptsächlich Kids, die da irgendwie übergriffig wohnen oder halt Jugendliche. Das ist schon ganz schön hart. Also wie es mir erzählt worden ist, das ist auch eine Situation, ob ich nun begrapscht worden wäre oder so, das ist schon eine unangenehme Situation, wenn die dich da vom Fahrrad holen. Und ich meine, es sind nur Jugendliche, aber 10 Jugendliche sind halt auch verdammt gefährlich. Und zwei Fahrerinnen hatten mir erzählt, dass sie mit Steinen beworfen worden sind. Das ist mir auch passiert. Und manche der Kids sind halt auch wild drauf. Sie haben mir versucht, was von der Tasche zu klauen vorne. Und das lässt du ein, zwei Mal mit dir machen. Aber kommst du dir halt auch vor, wenn du irgendwie einen 8-Jährigen mal wegschubst und dir denkst so, lass es jetzt, sonst gibt's Ärger. Also ich kann völlig verstehen, dass da Frauen abgebrochen haben. Wie kann man es sagen? Das ist ein bisschen schwierig vielleicht auszudrücken, aber das ist kulturell halt einfach ganz, ganz anders da als bei uns. Und auf was man sich da einwendet, man denkt das halt, glaube ich, nicht, dass das doch so rough sein kann als Frau. Und das ist halt eigentlich super traurig, dass es so ist. Und dass Leute deswegen abgebrochen haben. Und ich habe es auch gemerkt, wenn ich mit Laura da unterwegs war, wir hatten so ein paar Situationen mit Kids, wo du denkst so, ich bin jetzt nicht klein, so lass uns mal in Ruhe. Und diese Kids gehen halt völlig auf sie drauf, so mit Touchy-Touchy und gib mir was von deinem Kram. Und denkst dir, hey, es ist halt immer noch eine andere Kultur, aber lass es halt sein, sonst werde ich hier sauer. Es ist ein schmaler Grat irgendwie, gerade als Mann das einschätzen zu können oder überhaupt beurteilen zu können. Ist das ganz schlimm oder nicht? Ich persönlich finde es super schlimm. Es ist einfach schwer als Typ, da irgendwie eine klare Meinung zu haben.
Danny Tuff hat darüber auch geschrieben. Ich habe das auch natürlich auch irgendwie verfolgt alles. Und die meinte, sie fährt solche Rennen auch bewusst mit, um zu zeigen, dass Frauen sowas machen können. Und wenn nur eine Frau aus diesem Land, weil wenn wir quasi, die da als irgendwie, ne, Touri im Grunde ja sind, da 2 Wochen sind und diese Erfahrung schon so schrecklich ist, wie muss es dann den Frauen gehen, die dort leben, die ja auch nicht sichtbar sind? Das war jedenfalls das, was sie geschildert hat. Und sie sagt, wenn nur eine Frau oder ein Mädchen da sieht, dass sie da auf dem Fahrrad fährt und als Frau auch sowas machen kann und da irgendwie vielleicht was in da irgendwie, ich meine, inspiriert oder eben dafür sorgt, dass das eben vielleicht da die Frauen vor Ort irgendwie, ne, gestärkt werden oder so, dann hat sich das für sie quasi, das ist so ein bisschen der Grund, warum sie das auch macht. Und sie reist ja auch durch solche Länder. Trotz allem hatte sie ja auch noch, sie hat das Rennen ja auch gewonnen, so, also sie ist ja auch eine super starke Fahrerin und eben auch erfahren. Und sie meint, selbst sie war schockiert. Und jetzt ist halt die Frage so ein bisschen, wie man damit umgeht in Zukunft. Wie kannst du so ein Rennen so gestalten, dass es eben nicht so ist für die Frauen? Und was kannst du machen, damit es eben besser ist? Und da glaube, da gibt es so ein paar, also im Rennen selber wurde ja dann sofort gesagt, die Frauen dürfen jederzeit mit Männern fahren. Mhm. Eigentlich ist es ja im Unsupported-Bereich so, dass du eben nicht zusammenfahren darfst. Und da wurde dann halt gesagt, ey, egal was ist, ne, ihr könnt, wenn ihr eine Gruppe irgendwo oder einen anderen Menschen, da Mann, wie auch immer, ihr dürft da einfach mitfahren. Ja. So, das war so das eine. Ich habe mir da auch Gedanken gemacht und ich weiß, es ist jetzt irgendwie radikal und geht, ist natürlich auch komplett widersprüchlich zu dem Unsupported-Gedanken, den diese Rennen ja haben. Aber ich würde sogar so weit gehen, dass man sagt, irgendwie, wenn da klar ist, da ist irgendwie, da gibt's irgendwie Frauen, dass es so eine Art Support für die gibt. Also im Sinne von, da ist jemand dabei.
Ja, also würde, glaube ich, definitiv Sinn machen. Es ist leider traurig, dass es so weit kommen muss. Es wurde ja auch im Vorhinein mit ganz vielen Behörden gesprochen. Da waren ja irgendwie, wie mir erzählt wurde, 10 verschiedene Polizei- und Militärarten da, mit denen das überhaupt abgeklärt worden ist, noch Tage vorher. Wo steht jemand? Wo wird aufgepasst? Welche Regionen sind ein bisschen gefährlicher? Aber was dann danach auffiel, wo ich ja auch irgendwie als Mann nicht so dran gedacht habe, was meine Freundin meinte, da war keine einzige Frau im Planungskomitee. So, klar war da Nelsons Mama und Co., aber da war keine lokale Frau oder überhaupt eine Starterin oder jemand, der selber sowas schon mal gemacht hat, um vielleicht auch dieses Risiko von Belästigung und Co., das hatte, glaube ich, einfach keiner auf dem Schirm. Ich glaube, die Jungs hatten das eh nicht auf dem Schirm. Bei den Frauen weiß ich es nicht. Vielleicht verdrängt man es, aber da hat halt niemand mit gerechnet, dass das überhaupt passieren könnte. Und so ein bisschen war auch das Gefühl von mir an manchen Checkpoints, dass wenn da die ersten 30, 40 durchgefahren sind, dann wissen die, da kommen noch mehr. Und dann warten die. Also gerade bei den Kids, die dir irgendwie Kram vom Fahrrad klauen wollen, hatte ich schon das Gefühl, die warten. Und wenn die dann merken, oh, da sind halt auch irgendwie ein paar Frauen bei, dass die da was weiß ich vorhaben. Das ist schon so ein bisschen schwierig. Und wie du auch sagst, man sieht keine Frauen auf der Straße. Ich habe immer mal in den Berberdörfern kleine Mädchen gesehen, in ihren Schuluniformen da rumhüpfen, aber in Tasnak oder in diesen Nicht-Touri-Orten, du siehst keine Frau. Nirgendwo. Nicht voll verschleiert, nicht im Kopftuch, du siehst keine. Die sind nicht existent in der Gesellschaft. Und das ist so ein bisschen, das fällt dir als Typ dann leider erst sehr spät auf und merkst dann erst so, okay, für die Frauen ist das Risiko hier halt einfach viel größer, dass irgendwas passiert, als für irgendeinen Typ mit langen Haaren.
Da sprichst du jetzt tatsächlich echt mehrere total wichtige Punkte an. Also einmal die Wahrnehmung, dass, also ich für mich war das auch mit einem Grund, da nicht einfach so mitzufahren. Mhm. Und mein Plan, also ich wollte das auch im Team fahren, mit einer anderen Frau zusammen. So. Und dann aus anderen Gründen wusste ich, dass ich das einfach nicht schaffe, mich darauf vorzubereiten. Mhm. Also nicht so, dass ich da mit einem guten Gefühl hätte starten können. Deswegen habe ich es nicht gemacht. So, aber das war tatsächlich ein Punkt, worüber ich vorher nachgedacht habe. Mhm. Und jetzt mal übertragen, jetzt nicht nur das Atlas Mountain Race ist jetzt vielleicht extrem und es fällt extrem auf und es hat ja auch extrem wenig Starterinnen und ich vermute auch aus dem Grund, aber was du sagst, warum ist in diesem Komitee, in diesem Vorbereitungskomitee keine Frau gewesen? Mhm. Und das ist übrigens nicht nur bei dem Rennen so, sondern auch bei dem Rennradrennen XY. Die fragen sich, warum da keine Frauen an den Start gehen und irgendwie wollen von dir dann, ich werde ja oft angesprochen, ja, mach doch mal ein bisschen Werbung. Und dann sage ich so, ey, dieses Rennen spricht keine Frauen an und das hat Gründe. Und wenn ihr das nicht öffnet und übrigens auch in der Fixed-Gear-Szene im Gravel-Bereich, man, Transcontinental ist super erfolgreich, weil Anna Haslock eine Frau ist und weiß, dass sie da bestimmte Dinge eben machen muss, damit das eben auch für Frauen interessant wird. So. Und hier Maurice Brocco, wir wissen, 50 Frauen in der Anmeldung von 100 StarterInnen. Ja. So. Und Coco hat sich da einfach ganz viele Gedanken gemacht. Es gibt ja auch einen Podcast dazu, den ich mit ihm aufgenommen habe. Ich bin das ja vor 2 Jahren mitgefahren und seitdem sind wir auch irgendwie in Kontakt gewesen und der hat sich einfach damit auseinandergesetzt. Mhm. So. Und das verstehe ich nicht. Also, ne, wir sprechen alle über Inklusivität und alle wollen sie irgendwie, dass Frauen starten, ne, und eben möglichst, ne, das eben so inklusiv, das geht ja noch viel weiter. Es geht ja nicht nur um Frauen, es geht ja auch um People of Color und so weiter. Aber warum schafft man es dann nicht, in ein Gremium oder in ein Komitee auch eine Frau mit reinzuholen? Das verstehe ich nicht.
Also ich glaube, da war es wenn ich das recht verstanden habe, man war den lokalen Behörden sehr ausgeliefert. Also die hätten das, wenn ich das recht verstanden habe, auch noch 2 Tage vorher kippen können. Und Nelson meinte, es gibt in diesen Positionen keine Frau. Da ist keine, die irgendeine leitende Position hat in den Land, die sagt, so, das ist jetzt aber so und wir machen das und blablabla, das passiert da einfach nicht. Und das ist ja, das Silk Road als auch das Atlas Mountain Race ist ja eher so ein, ich sag mal, Familienunternehmen, da hängt ja Nelsons ganze Familie drin, aber halt auch nur seine Mutter und seine Freundin, die aber auch mehr mit den Checkpoint-Sachen beschäftigt waren und halt an sowas wahrscheinlich auch nicht gedacht haben. So, ich weiß nicht, ob es im Voraus für die Frauen schon mal eine E-Mail gab mit Sachen X, ist ein roughes Land für Frauen. Ja, es fehlt so ein bisschen. Also nicht nur, finde ich, bei so Gravel-Events oder so extremen Sachen, sondern auch bei Rennradrennen. Also Achtbar macht das ja ganz schön, kauf ein Ticket als Frau und du kriegst einen zweiten Startplatz dazu. Da wird sich sehr viel Mühe gegeben. Das ist oft schade, dass man da auch als Typ steht und sich denkt, ich will doch gar nicht irgendwie hier der Testosteronbomber sein, der hier irgendwie mit rasierten Beinen auftaucht und den Dicken markiert. Schreckt das ab? Ist es das Verhalten der Jungs, dieses Brustgetrommel? Oder sind viele Events einfach nicht attraktiv als Frau? Weil will man als vierte Frau starten, hat man dann Lust? Oder ist es sehr schwierig, glaube ich.
Ja, also ich weiß, dass jetzt, ne, ich will nämlich hier auch wirklich, das ist, finde ich, nämlich total schwierig, da jetzt irgendwie so Angst und Schrecken zu verbreiten. Also was das Atlas Mountain Race angeht, weiß ich, dass es da jetzt Gespräche geben wird, wie man das lösen kann.
Ja.
Und ich vertraue denen da auch, dass die da einen guten Weg einschlagen, so dass es eben für Frauen genauso sicher ist wie für Männer. Wie du ja eben erzählt hast, es ist eben ein Land, wo, ich meine, wir fahren da ja auch irgendwie als reiche Europäer durch irgendwie so ein Land durch, ich kann es auch verstehen, dass die einen da irgendwie vielleicht auch mal irgendwas aus der Tasche klauen wollen, so, ne, es ist eben so, ist scheiße, aber es ist dann eben so.
Ja, das ist gerade dieses, man kommt da als reicher Touristin, das wird einem, mir ist es erst so richtig klar geworden, als ich in Tasnack gestrandet bin, dieses, du fährst hier im Endeffekt mit 10.000 Euro Ausrüstung her, das hat Gott weiß was gekostet, da hinzukommen und pipapo, und dann denkst du dir, wenn du an irgendeinem Haus vorbeifährst, was halt so hüfthoch ist, da ist ein Feuer drin und da leben Leute, sage ich mal, wirklich in einem Loch in der Wand, und dann denkst du dir, die können von deiner Brille ein ganzes Jahr leben, von dem Geld, was diese blöde Brille kostet. Du kommst dir halt echt doof vor irgendwann. Dieses, du bist halt, ist auch unbewusst, wahrscheinlich, ich kam mir irgendwann vor wie so ein Armutstourist und hatte dann noch keine Lust, Bilder zu machen, die ich gern gemacht hätte von Leuten, die das auch wollten, so, ey, wollen wir ein Bild machen? Aber ich dachte mir, nee, das ist irgendwie, ich bin hier so der große weiße Typ, der hier ankommt und irgendwie hier so ein bisschen Abenteuer spielt, und hier leben halt wirklich Leute in Löchern in der Wand oder auf der Straße, und das ist alles rough, und das ist sehr schwierig, da irgendwie den Grat zu finden, das ist einem noch nicht demotiviert. Also es gab so ein paar Momente, wenn du in irgendeinem so Berberdorf vorbeifährst, und bin ich nachts eingepennt, dann hatte ich auf einmal so 5, 6 Männer um mich rum, die mich halt mehr oder weniger genötigt haben, so, jetzt komm mal zu uns, iss mal was, und denkst dir, das ist für die halt voll wichtig, aber ich esse denen jetzt halt auch nicht ihr Essen hier weg. Die sind 100 Kilometer ist die nächste Landstraße weg, so, das ist so ein schmaler Grat, den man da beschreitet, wenn du halt merkst, so, mir geht's halt eigentlich total gut, und die leben halt, ja, im Nichts. So, und leben von ihren 3 Hühnern und dem Schaf, was da noch rumrennt.
Ja, das Thema habe ich ja häufiger tatsächlich, auch beim Silk Road Mountain Race, weil das ist ja eine ähnlich arme Gegend. Und hatte da auch mit Bank drüber gesprochen. Es ist halt, wie du sagst, es ist halt wirklich so, musst du halt für dich überlegen. Klar, Tourismus bringt halt auch Geld.
Ja.
Ne? Und es ist eben auch, also es ist A, du lässt halt ein bisschen Geld da, ne? Nicht, wenn sie dich irgendwie einladen, aber theoretisch könnte man denen ja auch irgendwie was hinlegen,
ja,
weil es die Frage ist, ob sie es nehmen, weil das einfach so tief in der Kultur verhaftet ist, dass du da eben diese Gastfreundschaft, das wird ja
das
so hochgeschätzt.
Das ist halt auch, die sind ja stolz darauf, jemanden bewirten zu können. Das ist ja so ein, guck mal hier, uns geht es gut, komm rein, iss was, und dann ist es ja auch, mein Haus ist dein Haus, und dann ist da ja noch sehr viel religiöser, ich sag mal, Kram mit verbunden, was denen sehr wichtig ist, was ich persönlich gar nicht kenne, weil ich mit keiner Religion was am Hut habe. Das ist halt schon so eine ganz andere Welt, in die man dann da eintaucht.
Ja, letztendlich, ich denke da ja auch immer wieder drüber nach und ich fliege ja jetzt zum Beispiel auch nach Kolumbien. Mhm. Also wenn dieser Podcast rauskommt, bin ich gerade in Kolumbien und habe mir da auch die Gedanken gemacht. Ah, natürlich, fliegen.
Ja.
ich habe jetzt so einen Flug im Jahr vorgenommen. So gut, kann man auch drüber streiten, ne? Mhm. Aber genau. Aber auch Kolumbien ist ja ein armes Land und ein großes Radsportland tatsächlich. Mhm. Aber ich habe mich da jetzt für entschieden, weil das ist auch ein Event, wo tatsächlich die viel Geld dort vor Ort gelassen wird, weil es eben lokale Partner gibt. Das war eben auch einer der Gründe, wo ich gesagt habe, das mache ich. Und letztendlich ist halt so die Sache, ohne Begegnung, und im Grunde ist es ja eine Begegnung, es verändert uns. Mhm. Ne? Auch beim Transcontinental Race sind wir ja durch arme Länder durchgefahren, es verändert uns, unsere Wahrnehmung, es verändert deren Wahrnehmung. Und im Grunde ist es auch hochpolitisch.
Ja.
Und ich glaube, wenn man damit eben differenziert umgeht und reflektiert, dann kann das funktionieren. Weil diese Begegnung nicht zu machen, finde ich, ist halt auch keine Lösung.
Ja, so die Frage, was man für sich mitnimmt, wenn man dann, sage ich mal, der Arsch ist, der sich denkt, hahaha, guck mal, wie schlecht es denen geht, oder ob du halt mit so einem Bewusstsein da durchfährst, denkst du, oh Mann, mir geht's zu Hause halt echt wahnsinnig gut. So, selbst wenn du, was weiß ich, arbeitslos bist und deinen 10 Quadratmeter wohnst, geht's dir immer noch deutlich besser als jemand, der da Vollzeit irgendwas macht und ja, einfach auf der Straße lebt. Das ist dann schon ganz verrückt, da denkst du, wir jammern hier auf so wahnsinnig hohem Niveau rum. Und dann ne, auch Länder wie Kolumbien, ich war selber nicht da, aber viele Freunde meinten halt so, du bekommst dir halt irgendwann schlecht vor, wenn du da irgendwie mit deiner Kamera um den Hals und einer Bauchtasche rumläufst und deinen weißen Socken und dann siehst du halt Kids, die halt einfach auf der Straße leben und denkst dir, wenn ich jetzt ne, irgendwie mit 50 Euro können die ein halbes Jahr leben und ich laufe hier rum und betrink mich heute Abend so oder so. Das ist dann schon ein bisschen schwierig immer.
Ja. Ja. Vielleicht auch der Grund, warum wir das machen sollten. Vielleicht ist es wirklich eben eine Haltung.
Ja,
also eine Haltung, die man dazu haben sollte.
Man nimmt da, glaube ich, also ich habe für mich zumindest viel mitgenommen, dieses, mein Gott, also egal wie schlecht es läuft, es geht dir immer noch verdammt gut. Also ich glaube, ich zumindest habe das für mich mitgenommen. So dieses, wir jammern alle doch auf sehr, sehr hohem Niveau rum. Ist natürlich immer noch schwierig, dann da rumzutigern mit seinem teuren Kram, aber ich habe halt immer versucht, da möglichst respektvoll irgendwie durch die Gegend zu gehen und halt nicht irgendwie mit Geld um sich zu werfen, so hier, komm, passt schon, sondern ich will das Wechselgeld halt schon haben. So, das war so eine Sache, wo ich immer das Gefühl hatte, wenn du da jetzt einen halben Dirham lässt, was halt für uns keine 20 Cent sind, das ist da aber halt unter Umständen der Einkauf für irgendjemanden. Das ist so eine Mischung aus unfreundlich und schwierig, wenn du da sagst, komm, hier, behalt's, so tut mir nicht weh. Da muss man immer ein bisschen gucken. Und dann habe ich es mir irgendwann abgewöhnt, halt einfach dieses Kleingeld da zu lassen. Habe es dann, wenn ich rausgegangen bin, halt irgendwo einfach, weil ich nicht irgendwie einen Stapel Kleingeld im Wert von 50 Cent mitschleppe, habe ich es dann halt immer irgendwo liegen lassen. So freut sich immer drüber.
Ja. Du hast ja gescratcht. Mhm. Ne? Und das ist ja gar nicht so einfach. So, dich.
Nee, war ein schwerer Kampf.
Ja.
Ich bin ja irgendwann nach dem Problem in Tasnak gelandet oder besser gesagt die Nacht vorher schon irgendwie 90 Kilometer entfernt. Habe ich erst an der Straße so ein bisschen geguckt, so naja, was sind jetzt meine Optionen? Komme ich irgendwie zu Checkpoint 2, um den Stempel noch zu kriegen? Kann ich da vielleicht Straße hinfahren? Und dann wurde es kalt und ich war halt auch so motiviert, ich fahre jetzt nicht durch die Nacht. Habe mir dann einfach ein Hotel um die Ecke gebucht, privilegiert mit meinem Handy. Und hab dann da wirklich 2-3 Stunden gesessen und überlegt, ob ich jetzt die E-Mail schreibe oder nicht. Und hab dann wirklich erst am nächsten Morgen, was immer hieß, wenn du scratchst, mach's am nächsten Morgen, denk mal drüber nach. Aber ich hab wirklich heulend da in dem Hof von dem Hotel gesessen und an der letzten E-Mail geschrieben, dass ich raus bin. Das hat mich so wahnsinnig gemacht. Und es war halt den ganzen Tag so, Mann, es ist, jetzt musstest du aufhören. Und das ist halt echt deprimieren. Dann hörst du am Ende im Ziel, dass da Leute 80 Kilometer gelaufen sind, weil die Schaltung kaputt war. So, und da sind Leute mit deutlich schlimmeren Defekten das Ding zu Ende gefahren. Dann sitzt du da am Ziel schon seit 2 Tagen und ärgerst dich halt wahnsinnig, dass du nicht gesagt hast, warum. Das geht halt. Andere Leute sind auf der Felge weitergefahren und bei dir, du konntest halt einfach nicht mehr schalten. So. Aber ja, das Scratchen, ich glaube, es ist für viele so ein Punkt, wo man sich dann eingestehen muss, hab mir vielleicht zu viel vorgenommen, ist alles zu hart, ist alles zu wild oder ich habe halt einfach keinen Bock mehr draußen zu schlafen. So, für mich war das ein großer Punkt, ich will draußen schlafen. Viele haben sich jede Nacht ein Hotel genommen, das kann jeder machen, wie er will. Aber das ist halt so, wenn du dich halt nicht drauf einstellst, draußen zu schlafen, glaube ich, war das auch für viele der Punkt. So, ich habe halt eine schlechte Ausrüstung oder mir soll nicht kalt sein nachts, jetzt höre ich halt auf. So, aber das ist definitiv eine der schwersten Entscheidungen gewesen, die ich bei diesem Rennen getroffen habe.
Ja.
Und dann, ja, war die Überlegung halt noch auf der Straße zurückzufahren. Nach einem Tag habe ich halt gemerkt, das wird nichts. Und dann bin ich halt in diesem Truckerort Tasnack gestrandet und habe es dann da mit Ach und Krach und einem kleinen Transfer geschafft, halt doch noch zu Checkpoint 2 zu kommen in so einem alten Ford Transit durch die Nacht. Aber das, da war ich ganz froh, dann auch wieder unter Menschen zu sein.
Und dann hast du quasi im Ziel, naja, was heißt gewartet, die...
Da waren ersten, ja schon Leute.
Waren ja schon
der,
da,
der erste
ne?
war ja schon drei Tage weg, als ich da angekommen bin. Der ist, ich glaube, 3 Tage, 2 Stunden gefahren. Weiß Gott, wie er das gemacht hat. Wow. Da waren, ich glaube, die ersten 3 sind ja in ganz kurzen Abständen da reingeflogen.
Ja, ich glaube, 4 Tage waren das.
Also es genau. war unfassbar, wie die ja. gefahren sind. Und ich glaube, der Hauptteil hat so 7 Tage gebraucht, wenn ich das recht sehe. Aber dann hängst du da halt auch rum und... Nach 2 Tagen ist es dann halt schon völlig vergessen, was du da gemacht hast. Und dann siehst du da halt die ganzen Leute, die ankommen und du beißt dir halt so den Arsch. Dieses, Mann, ey. Ich so, der Checkpoint 2 hätte noch klappen können. So, aber ja, weiß man dann fürs nächste Jahr.
Mhm.
Man muss sich vielleicht ein bisschen mehr quälen, ein bisschen weniger schlafen und mal so seinen inneren Schweinehund noch ein bisschen mehr überwinden, als es tut jetzt weh, ich fahre jetzt weiter. Und wenn ich bemühe, dann muss ich halt auch noch weiterfahren. Und auch ein technischer Defekt sollte einen eigentlich nicht so rauswerfen.
Ja, ja.
Schwierig.
Kopf, ne?
Ja, es ist wirklich eine Kopfsache. Ja. Also das hat mich halt super demotiviert. Also klar waren meine Beine irgendwann schwer und dick, aber das wäre auch noch 2 Tage länger gegangen, wenn es hätte sein müssen. Und als ich gescratcht bin, war mein Plan ja, gut, das sind jetzt 400 Kilometer irgendwie bis ins Ziel. Ich prügel das jetzt in 2 Tagen durch und habe nach Tag 1 gemerkt, das funktioniert nicht. Das geht nicht mit Gegenwind und dem Gang. Und da sind ja trotzdem noch ein paar tausend Höhenmeter auf der Straße dazwischen und viele sind, glaube ich, diese Straße gefahren und dann immer mal wieder in Taxi gestiegen und haben halt den Daumen rausgehalten, um über diese wirklich knackigen Anstiege noch zu kommen, weil da waren viele wirklich körperlich, also mental völlig am Ende.
Ja, man muss ja auch sagen, es ist ja auch schon krass, ne? Dir ist es nach 50 Kilometern schon passiert und man fährt gefühlt mit einem kaputten Rad ganz am, und du, da hattest du ja noch, also über 1000 Kilometer vor dir, das ist natürlich zermürbend. Und dann versucht man immer wieder, das irgendwie zu reparieren, wenn man die Hoffnung hat, das klappt noch. Und dann warst du ja relativ weit hinten. Also ihr seid ja...
Ich war irgendwann Letzter, glaube ich.
Genau, so, ja. Du bist richtig weit hinten gewesen und das muss man ja auch erstmal mental dann hinbekommen, dann bei der Stange zu bleiben. Und tatsächlich, na klar... es gibt dann immer die noch irgendwie krasser sind und mit noch gefühlt größeren Problemen klarkommen. Aber ich denke, letztendlich muss man das halt für sich selber entscheiden.
Ja.
Und na, jetzt kannst du zurückkommen, vielleicht nächstes Jahr.
Ja. Wenn ich einen Startplatz bekomme, ja.
Machst du?
Ja, also ich werde mich, sobald die Anmeldung offen ist, bewerbe ich mich wieder. Mit Glück kriege ich einen Platz und dann will ich das beenden. Also ich habe mit Marokko jetzt noch eine Rechnung offen. Und das sind, glaube ich, einige, die genau deswegen wiederkommen. Aber mir wurde gesagt, ich hatte die Startnummer 80, das war von Nelson, dem Organisator, bei seinem ersten Transkontinental die Nummer. Er ist gescratcht und ist im nächsten Jahr Sechster geworden. Das wird unwahrscheinlich sein, dass das passiert, aber er meinte auch zu mir, also die Startnummer 80, ne, denk mal drüber nach, ist halt auch so eine Glücksnummer, kann nur besser werden. So schlimmer, was soll noch passieren?
Ja.
So, und wenn er das kann und andere auch, ich glaube, ich bin genug motiviert, das nächstes Jahr nochmal zu versuchen.
Könntest du dir vorstellen, das im Team zu fahren?
Ich habe überlegt, aber das war für mich auch so ein Ding, wo ich wollte das für mich machen, so meine Ruhe haben. Mein Geburtstag war auch genau da und ich will seit Jahren eigentlich mal meinem Geburtstag dieses Handy aus, lasst mich alle in Ruhe. Und das ist seit Jahren das erste Mal gewesen, dass es so war. Und ich hatte auch völlig vergessen, dass ich Geburtstag hatte. Es war ganz verrückt, bis mir dann Leute, was ich ein paar Tage später sah, halt mein Handy anhatte und mir Leute gratuliert haben, so, ah ja, du hattest ja Geburtstag. Aber nee, ich würde es immer alleine fahren wollen, glaube ich. So, wenn dann mit der Freundin auf dem Tandem oder so, das so als gemeinsame Erfahrung, aber eigentlich möchte ich es alleine machen. So, das, ich weiß nicht warum, vielleicht so den inneren Schweinehund überwinden, sich selber was beweisen, aber es ist was, was für mich nur alleine stattfindet.
Und jetzt hast du ja ein bisschen mehr Zeit, dich darauf vorzubereiten, ne? Ein ganzes Jahr. Was würdest du da jetzt in der Vorbereitung anders machen?
Lange fahren. Also wirklich, ob Straße oder Mountainbike oder Gravel spielt, würde ich sagen, als Person, die nicht viel Ahnung hat, keine Rolle. Ich glaube einfach lange fahren und das nicht an Kilometern ausmachen, sondern einfach in Stunden. Also dieses vielleicht mal 10 Stunden wirklich durchfahren, nicht jammern und mal an der Tankstelle kurz anhalten, dann war's das aber auch schon. Also keine ausgiebigen Pausen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man auch so mental an die Stärke kriegt, sich noch ein bisschen weiter zu quälen. Ich fahre jetzt nicht 200, sondern ich fahre jetzt einfach 10 Stunden durch. Und dann mache ich eine Pause und dann fahre ich nochmal 10 Stunden. Ich glaube, das ist
also
clever.
So als Tipp oder als, nicht was heißt Tipp, also so aus der Erfahrung, ich spreche ja viel mit anderen Menschen, und die nehmen sich alle Stunden im Sattel vor. Mhm. Also keiner achtet so richtig auf die Kilometer. Klar, was die halt an der Spitze machen, die gucken schon, wo die Konkurrenz ist, ja, und fahren dann eben weiter. Die betteln sich schon ganz vorne. Aber letztendlich sind es Stunden im Sattel. Die wissen, wie viel sie ungefähr schlafen müssen. Na, beim Atlas Mountain Race ist es natürlich insgesamt 4 Tage sind so, die kannst du halt durchfahren. Mhm. So, wenn du, ja, Sofiane heißt, dann fährst du die halt durch mit 2,5 Stunden Schlaf.
Ganz easy, ja.
Und James war eben auf Platz 2, weil er 7 Stunden geschlafen hat.
Ja.
So, ne? Und das war eben, die waren gleich schnell und letztendlich war es die Schlafdifferenz.
Ja.
Aber wir hatten ja gestern noch das Screening und da hatten wir auch so aus 3 verschiedenen Perspektiven das Transcontinental Race besprochen. Und es war wirklich so, die wirklich strukturiert waren oder wussten, ich meine, so jemand wie Björn Lehnhardt, der macht auch viel, der weiß halt, wie weit er sich pushen kann. Der hat quasi sein, er sagt zwar, er hat keine Struktur, aber der hat die schon irgendwo in sich. Also der weiß halt, wie,
was geht,
sag mal, wie wenig er schlafen kann und die nimmt er sich, das sind dann 3, 3,5 Stunden, so. Und wir haben es ja andersrum gemacht. Wir haben gesagt, wir können 16 Stunden am Tag im Sattel sitzen. Das musst du aber auch erstmal können. Und ich weiß, dass in Marokko auch Thema Saddle Sores war, weil es eben so die Straße so bumpy war, dass du eben so, also, ne, das war eben nicht so smooth im Sattel sitzen, sondern eben permanente Vibration. Und genau, das ist eher dann nochmal ein Thema, wo man da nochmal genauer hinschauen müsste.
Ja, da sah ich, einer kam ins Ziel mitten in der Nacht, als wir da schon alle fröhlich am Bier trinken saßen, und seine ersten Worte waren, ist hier ein Medic. Der ist im Stehen gefahren seit einem Tag. Der war nicht mehr in der Lage, sich hinzusetzen. Der hat irgendwie erstmal nur auf dem Bauch gelegen und ist dann die nächsten Tage nur mit so einem Kaftan rumgelaufen. Man meinte, ich kann keine Unterwäsche tragen. Und der Arzt war wohl auch so, wow, das hast du aber lange durchgehalten, Junge. Und da waren einige, die wirklich also Sattelprobleme hatten. Einer hatte, das ist auch so ein Klassiker, so einen kaputten Nacken, konnte den Kopf nicht mehr hochhalten, hat dann irgendwie seinen Helm an einen Hüftgurt getaped und das dann an den Sattel, damit er überhaupt noch den Kopf hochhalten kann. Ich habe andere gesehen, wo ich mir beim Start schon dachte, das ist minus 19 Grad Vorbau, ist jetzt schon sehr sportlich. Und dann kamen die halt an, nach oben gedreht, Lenker nach oben und denkst, ja, da hat sich einiges bewegt. So, ich hatte das Glück, dass ich nichts verändern musste, die Position war okay, aber ich glaube, 3 Tage später wäre dann auch mal der Punkt gewesen, so jetzt nehmen wir mal den Vorbau, drehen wir mal um und dann vielleicht noch irgendwie den Sattel mal in einen anderen Winkel. Irgendwann kommt das, glaube ich, einfach, dass man sich kaputt macht.
Ich habe gar nicht so darauf geachtet, aber sind viele mit Zeitfahraufsätzen gefahren?
Ja, viele. Ich glaube, der erste ist auch mit einem Zeitfahraufsatz gefahren und überhaupt das ganze, ich sag mal, Profifeld da vorne. Für mich wäre es nichts gewesen, weil ich keine Passage gesehen hätte, wo ich gesagt hätte, da kann ich komfortabel jetzt auch, ohne mich kaputt zu machen, irgendwie in den Gelenken drauf fahren. Aber ich glaube, wenn man das trainiert hat oder mit dieser Position und auch diesem Gelände klarkommt, nimmt das einem schon sehr viel an Schmerzproblemen oder gibt einem eine andere Abwechslung in Griffposition. Was ich halt gemerkt habe, ich kann halt oben greifen, ich kann unten greifen, in der Mitte und dann halt Schluss. Und irgendwann, ich neige dazu, taube Finger zu bekommen, das war halt nicht mehr wegzukriegen. So, super tolle, bequeme Hebel, aber Mountainbike-Lenker ist halt mit einem Zeitfahraufsatz definitiv das Bessere gewesen.
Ja, und was du sagst, ne? Also ich wäre jetzt bei dem Gelände auch irgendwie, klar, muss man gucken, wie oft man den nutzen kann, Aber selbst wenn du nur irgendwie 30% der Zeit drin bist, dann sind es 30% von dieser Gesamtzeit, die du eben auch den Hintern entlasten kannst, weil du, das für alle, die das vielleicht noch nicht kennen, du liegst da ja quasi drauf. Das heißt, viel Gewicht ist dann auch auf dem Lenker und das entlastet einfach total. Es entlastet die Hände und es entlastet den Hintern, ja.
Ja, ja, das ist verrückt. Ich habe bei Moritz Brocco bin ich mit einem Zeitfahraufsatz gefahren. Das war sehr clever. Das mache ich so, auch wenn ich längere Sachen fahre, habe ich den eigentlich immer drauf. Den hatte ich auch zum Probefahren ein bisschen auf meinem Fahrrad fürs Atlas Mountain Race. Dann war aber die Problematik, Taschen sind nicht mit diesem Ding kompatibel. Ich hätte einen anderen Zeitfahraufsatz holen müssen. Und dann war es am Ende, wie oft werde ich den benutzen? Wahrscheinlich nicht. Und da habe ich mich halt dagegen entschieden, bevor ich da eine riesen Bastelkonstruktion angefangen hätte und da irgendwie... Mir war wichtig, dass ich die Tasche vorne schnell ab und dran machen kann, weil mein Schlafzeug da drin wäre. Und mit dem Auflieger hätte ich da eine riesen Kabelbindergurt-Konstruktion bauen müssen. Das war dann so, nee, das mache ich nicht.
Also fassen wir zusammen, schon ein anderes Rad dafür. Ja. Da wirst du wahrscheinlich jetzt anfangen zu gucken, was es da so gibt. Weniger Equipment. Mhm. Der Klassiker, man nimmt erstmal
alles immer mit.
Ja, ist ja so, aber ist ja auch gut. Weil ich meine... Je weniger Erfahrung man hat, desto mehr ist man ja auch darauf angewiesen, irgendwie dann auch bestimmte Sachen zur Verfügung zu haben. So, also weniger Equipment, schlafen, hast du gesagt, willst du ganz doll einschränken, aber man muss natürlich das mitnehmen, was Pflicht ist, eine Jacke zum Beispiel, das finde ich auch schon, ich habe mir jetzt auch so eine gekauft, keine Down, ja vegan, ne? Aber eben die hier Patagonia, da die, ach Mikro irgendwas,
aber die tolle. Ganz billige. Funktioniert ganz gut. Die riecht jetzt wie Hölle, die kann ich glaube ich wegwerfen, aber 20 Euro irgendein Synthetikkram drin,
go for it. Ja, cool. Ja, ja, ich habe in irgendeinem Schlussverkauf zugeschlagen. Ja. Ja. Und genau, das einmal, dann ich sag mal so Schuhe, hast du wahrscheinlich Mountainbike-Schuhe gehabt?
Genau, hatte ich einen Mountainbike-Schuh, was ich jetzt auch weiß, den Schuh hatte ich vorher 2 Wochen lang. Der ist nie nass geworden und ich hatte massive Probleme mit den Hacken, die ich mir irgendwann blutig gelaufen habe. Man sollte mit Schuhen fahren, die man schon länger hat. Meine anderen sind gebrochen, deswegen war ich ganz froh, das Paar zu haben. Ja, aber ich habe es nicht eingefahren. Super komfortabler Schuh und ich hätte mir wahrscheinlich auch mit einem anderen blutige Hacken gelaufen, aber man muss mit eingelaufenen Schuhen da hinkommen, weil sonst läuft man wie ich mal einen Berg in Socken hoch und das ist halt nicht mehr so toll.
Ja, ich überlege gerade, weil du kennst mich ja, ne? Wie ich solche Sachen angehe und wie akribisch ich mich darauf vorbereite und sowas wie ein Schuh, den ich nicht eingefahren bin, bei sowas zu fahren, das ist so, ja, passiert, weil dann geht der eine Schuh kaputt, was soll man dann auch anderes machen, aber es ist so, ich meine, es ist so wie, das ist ja das, deine Connection zum Fahrrad, ne? Und wenn das nicht passt, so genauso wie wenn das Bike nicht gefittet ist, das ist halt, da brauchst du eigentlich theoretisch gar nicht an den Start zu gehen. Natürlich irgendwie, vielleicht übertreibe ich da auch manchmal ein bisschen in meinem Perfektionismus, aber es ist halt so, dann investiere ich so viel Zeit und Training und was nicht alles, und so viel Geld.
Das sowas kaputt.
Und dann machst du so einen kleinen, so eine kleine, naja, Unachtsamkeit, nenne ich es jetzt mal, nicht? Ja. Lustig, ja, ich meine, er macht das ja jetzt auch, weißt ja auch beruflich und bereite Menschen oder hilft ihnen nicht, auf sowas vorzubereiten. Eben, ja, hauptsächlich ist es Mentalcoaching, aber wir gucken natürlich, dazu gehört auch ein Umfeldmanagement und eben, ne, da wird sowas alles, da gibt es eine lange Checkliste und da ist das alles drin.
So Kleinigkeiten, an die Leute wie ich nicht denken.
Oder? Genau. Stehst du da, also, ganz interessant ist auch, ne, die Bib ist natürlich auch wichtig, dass die passt. Und du hast es halt oft, dass die Leute eben diese Bib fahren, dann bereiten sie sich da 4 Monate lang in der Bib vor, die haben sie aber nur einmal. Und wenn das Rennen dann losgeht, dann ist natürlich das Polster schon runtergefahren. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir eben gleich noch eine zweite oder sogar eine dritte besorgen, die wird dann rotiert, so dass die eben dann, wenn es losgeht, je nachdem, ob sie eine oder zwei mitnehmen, halt eine Bib haben, wo das Polster noch passt, wo die aber auch eingefahren ist, weil selbst da kann es halt auch bei der Herstellung kann es halt irgendwie Abweichungen geben, so dass die auf einmal irgendeine Naht hat, die irgendwo scheuert.
Und nicht so. Da sein muss.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ich habe damit gerechnet, dass ich Po-Probleme kriege. Ich hatte noch nie in meinem Leben vom Fahrradfahren Po-Probleme, noch nie, auch als Fahrradgriff. Vielleicht habe ich mir da alles tot gesessen, ich weiß es nicht. Meinen auch viele, es ist halt super risikoreich, nur mit einer Hose zu fahren, aber ich habe die halt umgedreht, einmal mit einem Feuchttuch drüber und dann so ein Desinfektionsmittel, dann habe ich die hingehangen und war so, wird schon gehen. Und dann habe ich halt erfahren, dass die Ersten das genauso machen. Und Jay Peterbury pennt wohl jeden Abend nackt in seinem Schlafzimmer, zieht sich alles aus. Und ich dachte, hätte ich vielleicht auch mal machen sollen, wäre, glaube ich, cleverer gewesen. Aber vielleicht kommt das noch, dass ich sage, ich nehme mal eine zweite Bib mit beim Rennen, wo es regnen kann. Aber da war es für mich so, ist mir egal. So,
also so Björn trägt die sogar nass. Der wäscht die durch und dann zieht er die nass wieder an.
Ja.
Und ja, aber wie man sieht, manchmal funktioniert es, manchmal eben auch nicht. Aber die haben alle nur ein Kit dabei. Dieses mit dem Nacktschlafen, das haben wir, oder ich mache es nicht gemacht, aber ich habe es auch gemacht. Also weil du hast halt in dem Moment eben Luft. Ne?
Ja.
Und wenn irgendwas irritiert ist, dann kommt eben Luft rein.
Genau.
Dann hat man vielleicht noch so eine Recovery-Creme.
Ja.
Irgendwie gibt es ja so eine Marke, wo es eine gibt.
Die kenne ich.
Ja, die finde ich super. Man kann aber auch Bepanthen nehmen oder so, wenn irgendwas offen ist. Aber genau das ist es. Und dann irgendwie versuchen, dass eben möglichst antibakteriell ist. Ja. Weil das ist dann das Zweite. Na, also das eine ist halt Sitzen und Druck und das zweite ist einfach die Bakterien, die sich da sammeln, da muss man halt höllisch aufpassen.
Genau,
also die Hose muss echt, wenn du sie wäschst, eben gründlich durchgewaschen werden. Dann
oder sonst lässt man es besser. Also es war, Bank meinte da auch mal, es ist halt das Wichtigste ist halt sauber zu bleiben, überall. So kannst du halt dreckige Beine haben, aber so halt deine Hände, halt dein Gesicht und deinen Schritt möglichst sauber. Das ist clever und das habe ich immer versucht zu befolgen. Am Ende sahen meine Hände aus wie Sau, aber so Gesicht war okay und Hintern war okay und ich glaube, bin ich ganz gut gefahren, dann auch vielleicht ein bisschen zu manisch abends da nochmal zum dritten Mal Desinfektionsmittel übers Polster zu sprühen, bevor man sich hinlegt, aber lieber so als am Ende, ne, sich irgendwas einfahren, weil da hilft dir halt keiner und ich habe da ein Krankenhaus gesehen, ich möchte da nicht in einem Krankenhaus landen, auf gar keinen Fall, so, die Option bestand nie.
Du hast ja draußen geschlafen, ne, das stelle ich mir unheimlich schön vor, da irgendwie. Was war so das Highlight?
Das Highlight war wirklich die erste und die zweite Nacht. Bei der ersten habe ich am Fuß von diesem Berg geschlafen, ich glaube 4 oder 5 Stunden und dachte, das ist ein super Spot, da ist eine Mauer, hier hast du deine Ruhe, kommt kein Wind und bin dann wach geworden, als um mich herum Ziegen überall rumgelaufen sind und schon irgendwie angefangen haben, meine Snacks so zu versucht haben, aus der Tasche zu kriegen. Dann bin ich halt hoch und bist halt im Sonnenaufgang auf diese Schneepassage zugegangen, das war schön. Und eine andere Nacht, es ist mir auch klar geworden, als ich aufgewacht bin, ich habe halt auch an dem höchsten Punkt dieser Tagesetappe geschlafen und dann wachst du auf und guckst auf alles runter und du liegst halt auf einem flachen Geröllfeld und da ist halt nichts in der Ecke und das ist so, wow, das ist beeindruckend. Einmal habe ich in einem Flussbett geschlafen, das war ganz komfortabel, weil du halt den Sand hast. Das war aber doch ein bisschen, das ist mir erst aufgefallen, als diese beiden Mädels mich überholt haben, dass da war, ne, Flussbett, da ist nichts langgetreten. Ich habe halt die Spuren von mir gesehen, wo ich so rumgetüdelt bin. Habe aber auch Spuren gesehen, die von völlig woanders kamen, zu meinem Camp hin. Einmal drumherum und denselben Weg wieder zurück. Und das war so, also da ist nicht jemand vorbeigelaufen, sondern ist jemand zu mir gelaufen, als ich gepennt habe, hat geguckt und ist wieder weg. Und das war dann so ein Moment so, man ist hier halt nicht alleine. So, und meinten auch,
also ein Mensch?
Ja, es waren definitiv Fußspuren.
Ja.
Nee, Tiere hatte ich auch. Ich bin 2 Hunden begegnet, die waren sehr wild. Die wollten, glaube ich, beißen. Und denen sind einige begegnet. Und dann fährt man mal 500 Meter so schnell man kann, um die beiden Viecher loszuwerden, die wahrscheinlich irgendwas bewacht haben. Also einer von denen hatte ein Halsband. Das war schon eher ein Wachhund als irgendein wilder Hund. Kamele gab's. Ich habe einen Fuchs gesehen. Viele Leguane, da kreucht schon einiges so nachts rum. So soll auch Schlangen geben, die habe ich zum Glück nicht gesehen. Aber da lebt einiges, auch wenn man das nicht so glaubt oder sieht am Tag.
Das heißt, also jetzt nach der Erfahrung mit den Fußspuren um dich rum, würdest du dich eher mehr verstecken oder was würdest du da machen?
Ich glaube, verstecken macht keinen Sinn, weil im Atlas, für mich ist das Verstecken für jemanden, der da wohnt oder aufwächst, der kennt mich eh. Da ist ein quietschroter Biwaksack und da steht ein Fahrrad, selbst wenn ich da noch was drüber werfe, ich glaube, die würden einen eh finden, wenn das fällt auf, dass da Leute sind. Und gerade dann halt auch so ein Riesenverkehr dann auf einmal an Radfahrern durchfährt, die wissen, dass Leute in der Ecke sind. Ich habe mir jetzt nicht so einen Kopf gemacht, liegt vielleicht daran, dass ich ein Typ bin, so im schlimmsten Fall. Was soll mir passieren? Ich glaube, ich bin nicht so das typische Opfer. Aber als Frau ist das dann, glaube ich, da würde ich mir dann doch überlegen, was weiß ich, man will ja nicht mit einem Teleskopschläger oder so einem Unfug da rumhängen, aber ich glaube, als Frau würde ich auf jeden Fall ein Pfefferspray oder so dabei haben oder irgendwas. Niemand wird sich im schlimmsten Fall mit einem Messer verteidigen oder so, aber ich würde doch schon darauf achten, irgendwas so bei sich zu haben, dass man sich zum Not irgendwie ein bisschen wehren kann. Auch als Typ, wer weiß, was da halt so los ist. Ich meine, es gab ja, ich glaube, es ist 2 Jahre her mit diesen beiden Norwegerinnen, die da verschütt gegangen sind. Und ich dachte, es wäre im Riffgebirge gewesen, habe es dann erst danach gesehen. Es war halt irgendwie 30 Kilometer von da, wo wir waren. Das ist schon so, okay. Also das ist halt nicht der sicherste Platz hier vielleicht zu pennen.
Da auch nochmal, also das ist eben noch gar nicht so lange her, ist glaube ich 1,5 Jahre her.
So.
Muss irgendwie, genau, die sind ja, ja, muss man jetzt gar nicht so genau ausführen, aber eine Freundin von mir hatte halt auch überlegt mitzufahren, zwar im Team mit ihrem Freund zusammen, weil sie haben eben auch Nelson eine E-Mail geschickt und gefragt, ne,
wie
genau, was werden, wie ist eigentlich, wie sicher ist es eigentlich? Und da muss man sagen, da hat er dann, also zumindest als ich mit ihr gesprochen hatte, hat er noch nicht geantwortet. Und es ist wirklich schon, also ja, ich meine, wir sind alle erwachsene Menschen, wir können das irgendwie einschätzen und ich bin auch wirklich nicht der Meinung, dass man eben sich Sachen nicht mehr trauen sollte. Und ich finde, man ein gewisses Risiko gehört auch im Leben dazu. Trotz allem, also ich habe eben auch 2 Kids zu Hause, so. Ich meine, du hast auch eine Tochter. Und man denkt halt doch nochmal anders darüber nach, was für ein Risiko man dem Moment eingeht.
Ja.
So, das finde ich, also ich habe ja auch Jonas Deichmann jetzt interviewt und der ist super Typ sowieso, ne, Podcast-Folge vor dir jetzt. Der sagt, okay, ist einfach im Grunde, diese Limitierung ist auch nur in deinem Kopf. Und sag ich auch, ja, ist sie auch. Die ist in meinem Kopf, aber es limitiert mich eben. Und es ist eben etwas, worauf ich Rücksicht nehmen möchte. So, und ja, und da, ich fände es halt schön, und da muss ich auch nochmal auf das Transcontinental Race zu sprechen kommen. Klar, da sind auch, also wir sind auch in meinem Jahr durch Albanien durchgefahren, ist auch nicht so, so ganz
prickelnd,
ohne. Ja, aber es ist nicht vergleichbar.
Ja.
Also in Albanien passiert dir dann halt, dass du eben nicht bedient wirst oder so. Na, aber das ist im Zweifel
das
halt nicht
dramatisch. Das Worst Case so.
Genau, da sind überall Leute und eben da bist du nicht alleine, da kannst du eben nachts auch in ein Hotel einfach einchecken und fährst am nächsten Morgen weiter. Also wir hatten da überhaupt keine Probleme. Und das ist ja auch, also Mike Hall hat ja dieses Rennen auch so designt damals oder so geplant, dass es eben so, ja, für so viele Menschen wie möglich zugänglich sein sollte und eben auch für Frauen. Und deswegen ist es auch in Europa.
Mhm.
Und genau, ich finde, da muss man sich eben auch als Rennorganisator Gedanken machen, wie das dann, ne?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nächstes Jahr, also in der Planungsphase, das passiert ja jetzt auch nicht irgendwie 3 Monate vorher, dass man da anfängt. Ich nehme mal an, dass die jetzt auch wieder in 1-2 Monaten Silk Road und Atlas Mountain Race vorbereiten werden. Das wird definitiv jetzt in die Planung einfallen, weil er auch meinte, das ist was, was einfach auch gar nicht bedacht worden ist. So.
Ja.
Wir waren ja noch danach ein paar Tage unterwegs. Meine Freundin, die kennen sich noch aus Shanghai-Zeiten und das war halt allemal so. Das ist, wir müssen darauf jetzt reagieren, wir müssen E-Mail rausschicken und gucken, dass wir hier alles safe kriegen und wer abbrechen muss oder möchte, sagt Bescheid, dann holen wir die Leute ab. Hier soll sich niemand unsicher fühlen, aber es ist definitiv nicht bedacht worden, dass das halt so rough ist, weil du hast halt so Ecken wie Marrakesch und Agadir und diese Touri-Orte. Da kannst du mit einem Ausschnitt rumlaufen und einem kurzen Rock, da gucken die dich vielleicht komisch an, aber da wird keiner übergriffig oder bedient einen nicht oder behandelt einen wie ein Mensch zweiter Klasse, aber irgendwo im Nichts sieht das halt ganz anders aus. Da ist halt eben nicht diese Touri-Kultur, sondern das, wie es da schon immer gelebt wird. Und die Berber sind ja eh nochmal ganz anders als der typische Marokkaner. Die möchten kein Französisch sprechen, die möchten mit der Kultur, da ist es so ein ganz eigenes Ding nochmal. Die sehen sich ja nicht als diese normalen Marokkaner, die irgendwie von den Franzosen mal gezwungen worden sind, wir machen das, die fahren halt schon immer ihr eigenes Ding und das ist halt, die interessieren die Gesetze überhaupt nicht. So, das ist bei denen halt noch ein bisschen wilder und das ist dann natürlich sehr schwierig. Wie wägt man das ab? Wo sind die Probleme? Müssen wir jetzt echt an gewissen Passagen Jungs hinstellen oder in Gruppen durchfahren, damit da nichts passiert? Hoffentlich nicht, aber ich denke, dass das nächstes Jahr hoffentlich eine vernünftige Lösung gibt, da alle Leute sicher durchzubekommen, so, dass es halt auch mehrere Frauen gibt, die sagen, ich fahre das, weil ich muss mir diese Gedanken nicht machen, dass mir was passiert. So, und ich denke, da ist viel Energie dann hoffentlich reingesteckt worden, dass das eben nicht passiert.
Ja, ich bin auch da total optimistisch, dass da eine Lösung irgendwie gefunden wird, ja.
Weil man will ja auch mehr Frauen. Also Nels sagt auch, es ist halt sehr schade, dass es nur 7 sind, aber ich freue mich über 7 total. Das ist super toll, aber warum sind es nicht 40? Warum sind es nicht 50? Wir machen kein mehr Männer, mehr Frauen, sondern wer zuerst kommt und wer die Bewerbung gut schreibt, wo der Spirit passt, ist egal, ob der grün-blau Mann oder Frau ist. Aber ich nehme mal an, dass Frauen auch bevorzugt werden würden, was ich auch gut fände, weil dann würde vielleicht auch mal was passieren, so wie bei Maurice Brocco, Erstanmeldung für Frauen, super. Mhm. So, mal gucken, ob sich das mal irgendwie langsam in dieser Fahrradrenngemeinde so ein bisschen einpendelt.
Ja, ja, und eben dieses Bewusstsein, ne? Also du sagst irgendwie, du hättest da gar nicht mit gerechnet.
Nee, überhaupt nicht.
Hättest du mich vorher gefragt, das war mein größter Konzern. Mhm. So, und wie gesagt, das mit den 2 Norwegerinnen davor, das war total präsent.
Ja.
Und es ist manchmal schon auch verwunderlich, weil ich denke, das muss doch klar sein, so, aber dass es so extrem ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Das sieht ja, auch merkt zu, man jetzt wieder, wie man als Typ dann doch relativ engstirnig durch die Welt geht. Ich meine, ich bin der Vater einer Tochter, ich habe eine Freundin, ich war mal verheiratet, ich glaube, ich bin kein mieser Sexist, aber sowas hat man nicht auf dem Schirm. Und das ist irgendwie, das schafft einem dann nochmal ein neues Bewusstsein dafür, auch wenn man sieht, ich laufe mit meiner Freundin da durch Ort X. Und dann wird die immer noch doof angequatscht und denkst dir auch so, Jungs, was ist eigentlich mit euch los? So, da bekommt man das halt mal hautnah mit und dann sagt sie, du, das passiert mir hier seit einer Woche. Das ist ganz normal. Und dann sitzt du und denkst, und mich regt das so wahnsinnig auf, dass ich da denke, das kann doch nicht sein. So geht's mir immer. So ist das als Frau in einem anderen Land oder als Frau, wenn du hier durch Neukölln läufst, hier gibt's halt auch Ecken, wo es ein bisschen rougher ist. So.
Ja.
Wo kleine blonde Mädchen eher nicht so erwünscht sind.
Ja, aber jetzt haben wir echt ausführlich darüber gesprochen. Es ist aber auch ein Thema, was ich total wichtig finde. Trotz allem, also nochmal Message raus. Ich vertraue Nelson da auch und dem Team um ihn herum. Und ich meine auch gelesen zu haben bei Jule nämlich, dass die auch sich mit ihm zusammensetzen wird, wie auch immer.
Ja.
Und da auch nochmal mit ihm da was ausarbeiten wird, dass es eben sicherer wird, wäre vielleicht ganz gut, vielleicht auch noch eine erfahrene Racerin, so wie Jenny Tuff, da mit reinzunehmen, weil die ist ja nun wirklich auch schon gut unterwegs gewesen, die hat ja bestimmt auch was, irgendwie Ideen, wie man das machen könnte. Und ja, ich würde sogar so weit gehen, vielleicht an eine Art Frauengruppetto zu denken.
Ja.
Ganz ehrlich, weil ich würde da auch gerne mitfahren.
Und
dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so unsupported, aber ganz ehrlich, dann haben wir Spaß, dann sehen die, dass wir irgendwie auf dem Rad sitzen.
Mhm.
Ich meine, ein Frauengruppetto hat auch eine Ausstrahlung, das ist auch schön. Man kann entweder bestimmte Passagen nehmen oder man sagt eben, man bietet es einfach an, dass es da eben ein Gruppetto gibt und begleitet das einfach ein bisschen anders.
Das macht die Tour ja auch nicht unextremer, nur weil man das zusammenfährt.
Also eben, das ändert ja alles. Und vielleicht braucht es eben erstmal ein anderes Format, weil die Alternative einfach ist, dass die Frauen eben gar nicht mitfahren.
Genau, und das bringt es auch nicht.
Ja, und klar, also ich bin, die Frauenrunde, die dann irgendwie nur 90 Kilometer lang ist bei einem bekannten Rennen hier in Deutschland, das würde ich aus Prinzip nicht mitfahren.
Ja.
Aber wenn man weiß, in einem bestimmten Land sind die Bedingungen eben so, dass es eben da eben
nicht, weil man
extra
das
Schutz
jetzt
geben muss. Genau.
Ja.
Und es kann ja trotzdem jede so machen, wie sie möchte, letztendlich. Ne? Wäre vielleicht eine Idee, würde mich auf jeden Fall ansprechen.
Würde, glaube ich, auch einiges verändern. Gerade in diesem Sport, ich glaube, Gravel ist da halt, oder diese Extremsachen sind, glaube ich, nochmal ein bisschen offener als jetzt das typische C-Lizenz-Holzklassenrennen rund um den Kirchplatz. Weil das ist halt einfach, also zumindest in Brandenburg, es ist eine Jungsparty. Da findest du 3 Frauen, es sind immer die 3 selben, die hier mit teilnehmen und die fahren alle seit Jahren und du weißt, welche 1., 2. und 3. würden. Das ist halt ganz traurig und die denken sich halt auch, warum fahre ich das eigentlich noch? Weil 1, 2, 3, genauso wird's enden, so jedes Jahr.
Und
Ja.
Schwierig. Da kann ich Werbung für den, ich weiß gar nicht, ob er dieses Jahr, von wem er dieses Jahr supported wird, aber es gibt den, ich nenne ihn jetzt mal Schleswig-Holstein Cup, also rund um Hamburg herum. Da haben wir eben Kriterien drin und ein paar Rundstreckenrennen, wo eben auch die Runden ein bisschen länger sind, weil sonst ist es wirklich um den Kirchturm rum. Da gibt's ein eigenes Frauenrennen, das haben wir damals so ein bisschen angestoßen. Und zwar fahren da Lizenzfrauen und Hobbyfrauen zusammen. Klar. Das heißt, ne, das ist ja eigentlich was, wo es immer Vorurteile gab, weil man eben gerne die Hobbys raus aus dem Lizenzbereich hält. Aber in dem Fall macht es total Sinn.
Größeres Starterfeld.
Genau, wir sind 20 Frauen, meistens so um den Dreh. Es gibt eine Cup-Wertung und da nehmen wir jetzt auch von St. Pauli aus mit ein paar Frauen teil. Da haben wir gerade Meeting gehabt und es gibt jetzt eine extra Gruppe genau für diese Rennen, so zum Einstieg. Und das ist einfach, ich habe auch angefangen und bin dann mit den Master-Männern zusammengefahren. Ja. Und es ist einfach, ja, es ist, ne, das gibt weder Renntaktik noch irgendwas, weil es geht eigentlich nur darum, irgendwie in diesem Feld drin zu bleiben. Überleben und macht irgendwie halt mehr Spaß, irgendwie auch ein bisschen taktisch zu fahren und sich ein bisschen zu betteln. Und das kann ich sehr empfehlen. Also wer irgendwie so im Norden wohnt, kann sich das auch mal angucken. Und ja, die Preisgelder, also ich glaube, es ist noch nicht ganz, aber
nicht
wurden
ganz
sehr, sehr, sehr doll angeglichen.
Okay, das ist aber schon mal ein großer Punkt.
Ja.
Hier gibt es teilweise für die Frau nicht mehr einen Blumenstrauß und da stehst du halt auch nichts, der ist nicht euer
Ernst. Da fragt man sich, also da muss man sich auch nicht wundern.
Die werden auch kommen, also hab einen Blumenstrauß, eine Medaille kriegt da eh keiner, aber hab einen Blumenstrauß da. Wenn die Jungs einen Kercher einen Blumenstrauß kriegen, dann nimmst du dem Jungen halt den Blumenstrauß weg oder gibst den Kerl, was? Also das ist teilweise erschreckend, aber der Radsportverband Berlin ist halt immer. Ist eine eigene ganz furchtbare Geschichte.
Ja, ich habe die Hoffnung, wie gesagt, ja auch noch nicht ganz aufgegeben. Und ne, es gibt Veränderungen, aber auch da eben holt euch die Frauen rein und lasst euch beraten. Ne? Also ich mache das auch gerne, aber ich gucke mir dann halt auch das Rennen richtig an. Also so mal eben so, mach doch mal ein bisschen Werbung, mach ich nicht. Das ist witzlos, weil, sag ich sagen, geht da hin, dann gefällt's denen nicht, weil eben nicht irgendwie nichts geändert wurde oder es gab keinen Preis oder was auch immer und dann, ja, das ist halt nicht nachhaltig, ne? Also nachhaltige Veränderungen sind da halt wichtig und wir bauen ja bei St. Pauli eben auch jetzt so eine kleine, so ein bisschen leistungsorientierte Frauengruppe auf, und die haben auch richtig Bock, so das mal auszuprobieren und dann macht's auch mehr Spaß, wenn man da irgendwie mit 4, 5 Frauen hinfährt, so, ne? Ist halt was anderes, als da alleine.
Ja, ich glaube auch gerade diese Frauengruppen machen da nochmal einen anderen Unterschied, weil ich sehe das auch bei, ich war zweimal beim Rougher Ride, aber dann siehst du halt auch, da sind halt 3, 4 Mädels bei, aber dann siehst du halt auch, wenn du die Jungs da siehst, alle so allglatt und alle finden sich so wahnsinnig cool immer und alle sind so toll und dann denkst du auch so, ich habe schon kaum Bock hier mitzufahren. Eigentlich jede Ausfahrt in Berlin. Es ist ein ziemlich cooler Jungsclub und da wirst du halt auch mal angeguckt, wenn du nicht die perfekten Beine hast und denkst dir, also ich wundere mich halt nicht, warum keine Frau Bock hat, mit den Typen zu fahren. Man findet sich sehr cool und man zeigt das auch. Und das ist dann, ich habe es schon bei Feierabendrunden bei anderen Runden gesehen, wenn da mal eine Frau ist, dann drehen alle völlig frei. Also dann wird wegen jedem Mist gesprintet und es ist so ein richtiges Balzgehabe manchmal. Es ist so, Jungs, ihr habt eine Freundin zu Hause, benehmt euch mal. So, wer seid ihr denn, dass du jetzt auf einmal hier den Dicken markierst? Das ist ein bisschen unheimlich manchmal.
Das ist ja witzig. Also, dass du, ich meine, weil ich bin ja nie dabei, wenn ich nicht da, ne? Also, ich kenne dieses Verhalten so bei Runden. Bei meinen eigenen Trainings ist es halt alles cool, aber genau. Ja, und viele Männer haben da ja auch keinen Bock drauf, wie du sagst, so. Und ich meine, auch wir betteln uns auch mal so, auch unter Frauen, das ist auch mal ganz lustig, aber eben in erster Linie ist halt ein Training und irgendwie so wollen alle eine schöne Runde fahren.
Ja, es ist manchmal, ich habe auch schon mal Ausfahrten gesehen, wo du weißt, sie ist keiner der coolen Jungs hat die jetzt auf dem Schirm, aber die hat eine KT-Lizenz, so, die ist sehr stark und dann kommt die aber halt mit ihrem Wintertrainingsrad, was noch diese Wäscheleinen hat, das ist ein Haufen Müll, der fährt. Und dann fängt dann dieses Mansplaining an, ja, ich würde mal meine Kette sauber machen, Kindchen. Und das Lenkerband ist ja auch nicht so schön. Denkst du, uff. Du, wenn es gleich auf die Gerade geht, lässt die dich halt stehen, großer Mann. Und genau das passiert dann. Oh Mann, hast dich aber aus dem Fenster gelehnt. Aber ja, das sieht man leider oft. Ich stehe da immer und schmunzel, aber es ist so, ja.
Ja, aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen schade, ne? Ja. Dass es so ist. Ja. Und dann wiederum muss ich mich dafür rechtfertigen, warum ich ein Frauentraining für nur Frauen anbiete.
Völlig okay, ja.
Ja, aber ich, also immer, so alle paar Monate kommt dann mal ein Mann auf mich zu und will mit mir besprechen, dass er sich diskriminiert fühlt. Und, aber ich habe eine Idee. Ich mache ja, also ich dachte, es wäre vielleicht eine Geschäftsidee, dass ich mal Frauenrides für Männer anbiete.
Das ist vielleicht nicht schlecht, die sich dann einkaufen können, das Ganze zu finanzieren und mal vernünftig fahren lernen.
Ja.
Ja, es gibt
anscheinend ja nur der Titel, der zieht.
Ja, anscheinend ist es das. Also ich bin mal per Zufall, Velonistas heißen die, glaube ich, die machen einmal im Jahr so einen großen Ride. Das ist mir mal passiert vor 2 oder 3 Jahren. Bin ich in diese Gruppe reingefahren, da war ich alleine unterwegs und dann so ein bisschen bla 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 und dann, ach so, das ist eine Girls-Ausfahrt. Das war mir gar nicht klar, dass das halt nicht irgendwie ein paar Mädels sind, die jetzt so zusammenfahren, sondern das ist jetzt wirklich so ein Frauen-Event, aber du sagst, okay, dann biege ich jetzt ab, mach euer Ding, also nö, wo willst du denn lange, ich will nach Zossen, ja, dann fahr doch noch mit uns. Das war schon okay, dann bin ich in Zossen aber weg, weil ich mir auch irgendwie vorkomme, so, dann bin ich jetzt aber auch der störende Faktor hier und es war auch so, ich wollte halt vorbei, aber so, ich will jetzt nicht der Arsch sein, der da jetzt irgendwie an 40 Frauen vorbei sprintet und dann an der nächsten Ampel wieder, also es war was so, jetzt warte ich halt, dann fahren wir zusammen nach Zossen, dann fahre ich links und ihr rechts und dann ist gut, weil so, jetzt bin ich ja nicht der Arsch, sondern ich könnte bestimmt vorbeifahren, aber dann fahre ich 10 Meter vor denen in meinem Tempo, also kommst du ja halt auch doof vor.
Ja. So. Ja, der Klassiker. Ich meine, das passiert ja allen. Ne? Ja. Ich mache das auch. Also wenn ich eine Gruppe vor mir sehe und bin alleine unterwegs, die will man ja dann auch einholen.
Ja.
Ne?
Ja,
leider, es ist ja in einem Jahr.
Ja.
Genau, und dann holen sie einen eventuell wieder ein. Ja, dann hat man halt Pech gehabt.
Ja, da hänge ich lieber hinten drin und warte nicht.
Ja, voll schön. Aber es tut sich total viel. Also es gibt einfach immer mehr Frauen. Und ich finde ja, also so, das ist so meine Meinung, das Ziel des Ganzen ist ja, dass wir quasi einfach alle cool miteinander fahren können. Dass es eben keine Geschlechterunterscheidung gibt, irgendwie, dass wir so weit sind, dass es einfach keine Rolle mehr spielt.
Ja.
So, das wäre halt, dass jemand auftaucht. Und das ist ja genauso, ne, wenn du als Mann irgendwo auftauchst in der Frauengruppe, dass es eben keine Rolle spielt, so dass sich alle genauso verhalten, wie sie es vorher auch gemacht haben und andersrum. So, das ist so das Ziel, ich glaube, aber wir sind da noch nicht ganz.
Das dauert noch ein paar Jahre.
Ja.
Also gerade im Sport, glaube ich, es ist noch so viel Balzgehabe, was da auch einfach stattfindet.
Genau.
Dass es noch sehr schwierig ist, das da rauszukriegen. Ja. Egal in welcher Sportart, ob das im Fußball ist oder Fahrradfahren oder Volleyball, was weiß ich nicht. Ich glaube, das ist im Sport noch ein bisschen extremer, einfach diese dumme Männerrolle und die Frau kann das ja nicht, weil sie ist klein und bla, das ist ja so, das dauert noch, aber es kommt, glaube ich.
Ja. Wo wir schon in die Zukunft blicken, optimistisch, was steht denn jetzt bei dir so als nächstes an?
So genaue Pläne gibt's noch nicht. Also es gibt ein paar Ideen, was ich dieses Jahr machen möchte. Ich habe jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit, um mich auf diverse Sachen zu konzentrieren. Jetzt muss ich erst meinen ganzen Marokko-Kram runterschneiden und sichten. Ich überlege der OPEC-Pipeline oder, nee, wie heißt es? Ist es die OPEC oder diese neue Gazprom-Pipeline, die sie hier in Berlin langlegen? Die verbuddeln sie gerade. Opal-Pipeline heißt sie so. Und mein Plan ist, die kommt in Erkner in Berlin vorbei, der so lange zu folgen, wie es möglich ist. Und in der Theorie kann man bis nach Weißrussland fahren, das wird natürlich nicht funktionieren, aber ich möchte versuchen, dieser Pipeline mit dem Fahrrad bis nach Polen zu folgen und da sind ein paar Flüsse unterwegs und teilweise ist sie verbuddelt, teilweise läuft sie oberirdisch. Das ist noch so ein Ziel und ja, nochmal meine Zeit zwischen Berlin, Brocken, Berlin nochmal verbessern. Das ist so mein innerer Kampf, den ich einmal im Jahr mit mir selber führe. So, aber sonst keine Pläne, Eurobike wieder, Gravel Fondo, Bohemian Border Bash sind wahrscheinlich Sachen, wo ich wieder bin.
Ah ja, da werden wir uns sehen.
Genau. Schön. Ansonsten, mal gucken, was so ist. Jetzt bei dem 8-Bar-Kriterium auf der Velo habe ich mich ganz utopisch angemeldet. War so, guckst du mal, ob du das noch kannst. Hab einen Platz in Gruppe B bekommen und dann gucke ich mal, ob ich noch Fahrrad fahren kann.
Das habe ich nämlich gar nicht erwähnt, weil auch wir kennen uns ja aus der Fixgear-Szene.
Ja.
Ne? Das ist immer lustig, weil irgendwie die Hälfte der Leute, die in meinen Podcast kommen, die kenne ich halt
irgendwo von da. Ne?
Fahren, ja. Und meistens sage ich das auch irgendwie in der Einführung schon. Aber genau, auch wir kennen uns daher. Ja, klingt total cool. Ich habe auch noch eine lange Liste. Ich kann ja auch ein paar, vielleicht hast du ja Lust.
Gerne mal Daten austauschen.
Genau, rund um Hamburg mitzufahren. Ja, klingt auf jeden Fall voll gut. Dann habe ich gesehen, du hast ein paar deiner Touren aus der Vorbereitung bei Komoot hochgeladen. Mhm. Eine Kollektion wahrscheinlich.
Genau, gemacht. Das ist praktisch so die schönsten Gravel-Routen Brandenburgs, habe ich es genannt. Geht eigentlich alles so ab Neukölln los. Man kann sich das aber natürlich anpassen, von wo man starten möchte. Alles so ein bisschen ab von den üblichen Routen, die man kennt, aber immer noch, wenn man sagt, ich habe keine Lust mehr, bis zu 10 Minuten auf einer Landstraße, habe ich ein bisschen was zusammengestellt und ich glaube, es ist ganz gut angekommen, weil es auch viele Sachen waren. Die BER-Runde ist ein Klassiker, fahren alle mit dem Rennrad, fährt aber keiner mit dem Gravelrad und da habe ich mit zwei kleinen Flussüberquerungen noch was eingebaut. Ich glaube, das ist ganz gut angekommen.
Ja, super spannend. Ich mache ja was Ähnliches in Hamburg, ne? Also auch Gravel rund um Hamburg. Mhm. Und man muss ja wirklich die Gegend neu erkunden dafür. Das ist ja völlig neue Wege, die Stadt aus einer ganz anderen, oder die Stadt möglichst ja auch aus der Stadt raus. Genau, aus einer ganz anderen Perspektive. Und wie du ja weißt, ich ja auch in Kooperation mit Komoot, so, bin dieses Jahr Ambassador und mache halt auch ein paar Kollektionen. Jetzt habe ich angefangen, die auch zu verlinken, auch die von den Interviewpartnern, wie du welche haben. Also ich packe das auch in die Shownotes für die ZuhörerInnen. Falls ihr Bock habt, ihr könnt Magnus da auch vertrauen.
Das sind, das sind alles schöne fahrbare Routen, nichts Gefährliches.
Eben, ne, das ist es ja. Wenn man MTB eingeben würde, dann weiß man halt nie, auf welchen Single Trace man so landet. Deswegen Gravel ist ja so ein bisschen dazwischen. Und ich finde aber, es funktioniert ganz gut.
Ja, also ich plane doch hauptsächlich auf Mountainbike, muss ich sagen, weil Berlin-Brandenburg, wir haben keine Berge, hier gibt es keine S3 Single Trails, die man runterfahren könnte oder müsste. Deswegen geht das ganz gut. Es ist aber auch oft passiert, dass ich halt einfach aufnehme mit Komoot. Fahre und dann gucke ich, wo kann man Highlight erstellen. Mit Jan habe ich eine alte Kiesgrube entdeckt bei einer unserer letzten Ausfahrten. Die haben wir nur bei Google Earth gesehen, waren so, da wollen wir hin und haben das auch dann in diese Komoot-Kollektion eingebaut. Und das ist auf einmal sehr beliebt. Ich habe gesehen, wie viele da dann langfahren. Das ist so, okay, da ist jetzt richtig was los. Und das kannte keiner vorher.
Ja.
So, das ist ganz schön, da so ein bisschen selber was zu entdecken und auch weitergeben zu können, dass Leute sagen, na, guck mal hier, ich fahre jetzt nicht nur auf der Straße, sondern ich mache mich jetzt mal dreckig und fahre mit meinem Gravelrad oder mit meinem alten Mountainbike mal ein bisschen durch den Wald. So, gerade hier in Berlin-Brandenburg im Winter macht Straße keinen Spaß. Das tut sich hier kaum einer an.
Ich glaube, ich muss nächstes Mal mein Gravelbike mitbringen.
Mach
und
das.
Dann zeigst du mir aber.
Dann können wir mal ein paar schöne Runden hier fahren, gibt es einiges zu sehen.
Ja, ja, voll gut. Gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du gerne erwähnen würdest?
Mir würde jetzt nichts einfallen.
Oder irgendeinen, den ultimativen Tipp an die ZuhörerInnen.
Oh Mann, egal was man macht, sondern man sollte sich länger einen Kopf drüber machen. Egal, ob das jetzt ist, ich möchte 100 Kilometer zum ersten Mal fahren oder ich möchte ein Ultra-Distance-Rennen bestreiten. Ich glaube, lieber ein bisschen manisch werden vorher und sich totplanen und überlegen, lieber zu viel mitzunehmen als zu wenig und ja, am Ende sich nicht selber zu quälen. Also klar, tut man eh, aber mach's so, wie es für dich machbar ist. Niemand lacht dich aus, wenn du von den 100 Kilometern, die du vorgenommen hast, nur 50 schaffst oder du das Atlas Mountain Race oder ein Silkroad abbrechen musstest. Versuchen, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man sich nicht von so kleinen Rückschlägen irgendwie entmutigen lässt. Und ja, man sollte auf sich selber gucken. Man muss, glaube ich, nicht sich irgendwie dann an den großen, super fitten Leuten orientieren, weil im Endeffekt das Fahrradfahren Spaß machen und man soll sich da nicht selber geißeln. Zumindest sehe ich das so.
Ja, ich sehe das auch so. Schön gesagt. Vielen Dank.
Gerne.